Robert, it's a big man.
I'm out.
Just quiet quickly, please.
Ziemlich sicher nicht live aus einem grindigen Grätzl im Münchner Norden, mit zu hohem Zuckerspiegel wegen Almdudler und eh schon wissen, und mit eigentlich nur gewamperten und genau deshalb erlässigen Haveran im besten Alter kommt.
Naja, hoch werden wir es nicht mehr gewinnen, das ist einmal klar.
Die Big Show von Sportradio 360. Der steirische Gaul, der es nicht einmal halbert bis treuer geschafft und trotzdem zu jedem Thema einen Senf parat hat. Mautner Markov oder Haas, fast wurscht. Hauptsache scharf oder wenigstens Estragon. Mit welchem Stadionbier brunst es sie am besten? Sind die Pyros bei Sturm Haaser als die früher im Hanapi? Und warum wird bei uns die Wurst um so viel dünner aufgeschnitten als beim deutschen Fleischer, dem wir sicher nicht vertrauen?
Ich geh jetzt zum Fleischermeister und scheiß auf deinen Apfelkleister.
Wir wissen's nicht. Wir können trotzdem dranbleiben. Die Big Show. Jetzt.
Herrschaften, die Big Show 721 aufgenommen aus dem Pressezentrum, und zwar zu 100%, ja nicht ganz zu 100%, der US Open 2025. Schön ist es hier. Schön leer, das wird sich ändern. Da werden wir dann im Tennisteil dazu kommen, dass ich nichts dagegen gehabt hätte, wenn auch andere Kollegen schon früher angereist wären. Aber ich bin ja länger in the US of A, da tat ich mir ein wenig leichter. Unser heutiges Programm, es geht los mit zwei Fußballteilen mit Oliver Fasnacht und Markus Götz. Danach haben wir begleitet letzte Woche schon, aber Jürgen Schmieder war dann in Vancouver zum Auftakt mit Thomas Müller. Das hat er sich genau angeschaut, darüber sprechen wir. Dann zwei Teile NFL, nein ein Teil NFL, aber mit zwei Experten, so rum ist richtig, Andreas Renner und Christian Schimmel. Weiter mit Motorsport, Stefan der Voice Heinrich, danach Formel 1 mit der Voice und mit Stefan Ehlen. Dann, nach langer Zeit mal wieder, haben wir Björn Jensen im Programm. Und Björn Jensen war bei den World Games in Chengdu in China. Ganz, ganz spannend, was es dort alles gegeben hat. Die Hockey-Europameisterschaft. Letzte Woche sprach ich es an. In dieser Woche sprechen wir drüber. Zum einen mit Klaus Bellstedt, der ja auch mit dem DHB beruflich verbandelt ist. Und mit Andreas Berten von der Funke Group, der auch in Mönchengladbach war beim Europameistertitel der Männer, bei der Silbermedaille für die deutschen Frauen und der mit Klaus darüber sprechen wird. Heute ein kurzes Remains of the Week und dann hinten raus ein sehr schönes, wenn auch improvisiertes Tennis. Nicht ganz Viertel, aber doch. So, und apropos Tennis, der Aufruf, auf Social Media habe ich es eh schon gemacht, aber hier nochmal der Aufruf. Macht mit bei unserer Bracket Challenge US Open 2025. Es gilt zu tippen, das Männertableau, mir eine Mail schreiben, steilpass@sportradio360.de. Da gibt's dann alle Ins and Outs. Ihr bekommt dann ein Excel-File zugeschickt. Da bitte alle Tipps eintragen bis zum Finale. Und der Sieger, die Siegerin, da lobe ich einen schönen Preis aus. Je nachdem, wie viele Leute mitspielen, vielleicht dachte ich mir, ein Towel der US Open. Das wäre doch wirklich ein schöner Preis. Also, mitmachen, steilpass@sportradio360.de. Tennis-Expertise schadet nicht oder vielleicht doch. Wer blind tippt, hat vielleicht, nein, alle haben eine Chance, alle haben die gleiche Chance. Siehe Cincinnati, Sinner ist krank geworden, Alcaraz hat nur 20 Minuten auf dem Platz stehen müssen. Alles ist möglich, also schreibt uns, mitmachen. So, es ist die Big Show 723 und es geht los mit zum einen Markus Götz nach einer langen Sommerpause. Ich habe ihn wochenlang in Ruhe gelassen, aber jetzt, Götzi, bist du wieder dran. Es freut mich sehr, dass du ein paar Minuten Zeit hast. Servus, Götzi.
Die Pause war geboten. Grüß euch.
Ja, kein Zweifel. Ich habe von dir nur Bilder gesehen, irgendwo in einer wunderbaren Berglandschaft, wo du wandern warst, in verschiedener Begleitung. Großartig. Und Oliver Fasnacht war die letzten Wochen zum Glück wieder öfter dabei. Grüß dich, Oliver.
Grüß dich, hallo, ich grüße euch auch. Und sag mal, in verschiedener Begleitung. Markus, da musst du was aufklären, glaube ich.
Nee, da gibt's, das ist Blödsinn, was der Huber erzählt. Weiß ich, lasse es mittlerweile einfach stehen.
Ja, so, okay. Ja,
so,
ja.
So häufig, wie er mich schon versucht hat, in irgendwelche Sachen reinzureiten. ich habe die Wahrheit ist, ich war einmal mit Schmiso auf dem Berg und
das
er hat
ich, ein Foto. Das meine ich.
Ja, genau. Aber wo sind denn die verschiedenen Begleitungen? Ich hab gar nichts gepostet den ganzen Sommer. Kannst gerne reingucken. Du weißt eh, dass es nicht mein Ding ist. Also die verschiedenen Begleitungen. Wenn du natürlich schon in einer Person mehrere siehst, dann würde ich vielleicht mal zum Arzt gehen.
Das ist jetzt die Geschichte mit den Visionen, ne?
Genau. Wer Visionen hat, muss zum Arzt gehen. Wer war das nochmal? War es Franz war Helmut Schmidt oder Helmut Schmidt?
Helmut Schmidt hat das gesagt, ja.
Helmut Schmidt, genau.
Gut. Einer von vielen wahren Sätzen, die er gesagt hat. Aber das ist ein anderes Thema.
Ja, so. Ich habe auch eine, nein, ich habe keine Vision, aber die müsst ihr mir vielleicht, ich möchte noch nicht zum Arzt gehen, aber die Fußball-Bundesliga beginnt also am Freitagabend mit dem Spiel der Bayern gegen Leipzig. Das Einzige, was ich mich da frage, bei dem Tippspiel, bei dem ich mitmache, soll ich 3-0 oder 5-0 für die Bayern setzen? Ich habe keine Vision, Oliver, wie die kommende Bundesliga-Spielzeit in irgendeiner Art und Weise, also wirklich, es ist für mich unmöglich, mir vorzustellen, aber deswegen habe ich euch beide hier vielleicht auch, um mir ein bisschen zu helfen. Das ist,
vielleicht kommt die Frage ja noch.
Ja, dass es irgendwie spannend wird, dass irgendjemand die Bayern challengen kann, weil Leipzig hat sich aufgegeben, Leverkusen hat sich aufgegeben schon vor der Saison und der einzigen, den BVB traue ich nicht unter Niko Kovac. Also meine Frage, Oliver, kannst du mir Hoffnung machen und wie, dass diese Saison möglicherweise doch spannender wird als angenommen, zumindest von mir?
Okay, also wenn ich darf, würde ich dir erstmal einen Tipp geben zum Thema Tippspiel. Ich habe Leipzig ja kommentiert im Pokal, das ist jetzt nicht der entscheidende Eindruck, aber also auf ein Tor kannst du, glaube ich, schon setzen von Leipzig. Okay. Also wenn etwas funktioniert, dann ist es Offensive und irgendwie werden die so ein Ding schon reinbringen. Ja, also da vorne haben sie ein Überangebot, ob die jetzt alle Lust haben und alle richtig in Topform sind, ist wieder was anderes. Vielleicht ist auch mal so, dass Openda mal nicht sich fallen lässt und fünfmal mit der Schulter zuckt, wenn er keinen Freistoß bekommt. Dann kann er ja wirklich was. Und ich bin auch sehr gespannt, wie das weitergeht mit Bakayoko, Diomonde, den er hat beide sogar dann in der zweiten Hälfte spielen lassen. So, also da vorne, das funktioniert alles großartig. Ich würde sagen 4-1 Bayern. Das wäre mein Tipp. Und zu deiner anderen Frage, ich traue halt Dortmund nicht über den Weg, dass sie es genau wie du, nicht über den Weg, dass sie das durchziehen, bis zuletzt Konkurrenz sein können. Und ich traue es auch den anderen nicht zu. Das heißt, für mich ist die entscheidende Frage, die wir sicherlich auch noch besprechen werden, Bayern Meister, ja okay, aber darum geht's nicht. Es geht darum, wie sieht das international aus? Und das hat sicherlich noch diverse, ja, da gibt es sicherlich diverse Ansätze, die wir noch finden können.
Götze, der Ball liegt bei dir. Hast du bei den Stuttgartern irgendwas gesehen, wo du sagst, okay, das ist eine Mannschaft, die gefestigt ist und die durchaus Ambitionen auf einen Champions-League-Platz hegen darf?
Ambitionen ja, gefestigt nein. Also die Ambitionen sehe ich und die kann ich auch nachvollziehen. Bei dem, was ich sehe, dass die Mannschaft gefestigt wäre, das sehe ich nicht. Und das war übrigens auch das Problem der vergangenen Saison. Der Auftritt gegen die Bayern, der war ja total in Ordnung unterm Strich. Aber was steht eben auch unter diesem? Das, was letzte Saison zu häufig passiert ist. Wie oft hat der VfB letzte Saison gute Phasen in Spielen gehabt und sie am Ende verloren? So, und jetzt war das natürlich Bayern und es war der Supercup. Und jetzt, finde ich, ist es noch nicht notwendig, daraus die Geschichte der vergangenen Saison schon weiter zu stricken. Aber ich werf's einfach mal rein. Ja. Ich finde den Kader richtig gut, nach wie vor. Ich bin auch mit der Personalpolitik insgesamt sehr zufrieden und ich bin auch gespannt, wie ihr die Woltemade-Thematik diskutiert. Um ehrlich zu sein, ich finde es irgendwie richtig geil, dass der VfB da so stur ist bis jetzt. Weil wenn du das unter vernünftigen, rationalen Kriterien beurteilen müsst, muss ich sagen, hey, du hast einen geholt, ablösefrei. Und es ist nicht so, dass der VfB in Geld schwimmt. Und dann kommen die Bayern und zahlen dir 50 oder 60 Millionen. Eigentlich musst du ihn ja dann verkaufen. Dass es der VfB bislang nicht getan hat. Das hat was sehr Romantisches. Das gefällt mir gut. Nee, der VfB hat viel Potenzial. ob es die Champions League wird, das kann ja keiner vorhersagen. Ein bisschen hoffen tue ich schon, würde es aber wieder für realistischer halten, eher im Bereich 5-6 mitzuspielen.
Oliver, stand heute. Ja, bitte. Hm? Oliver, hast du das gesehen bei den Stuttgartern, was hohe Ambitionen rechtfertigt?
Weiß nicht, Götze kann es ja sehr gut einordnen. Mir hat ein klein bisschen missfallen, wie schön geredet wurde diese Niederlage. Also ich finde jetzt nicht, dass der VfB jetzt da zu Unrecht verloren hat oder mit Pech verloren hat, sondern vielleicht habe ich aber auch das falsch gesehen oder verstehe den VfB nicht. Aber vielleicht, Markus, kannst du mir helfen. Kann man sich daran schon sozusagen, kann man damit schon zufrieden sein, dann eben in dem Rahmen verloren zu haben, aber man hat ja doch vieles sehr richtig gemacht. Also ich kann mich an mitreißendere Spiele des VfB auch gegen große Teams und auch gegen die Bayern erinnern, als jetzt dieses Supercup-Spiel.
Ja, ich habe ja auch gesagt, es war okay.
Es war
okay. Und
ich meine die Verantwortlichen hauptsächlich.
Was ich gut fand?
Nee.
Und also das möchte ich nochmal rausstreichen. Sebastian Hoeneß hat es im Du hast es Schönreden genannt. Ich habe ihn eher so verstanden, dass ihm total bewusst war, dass die Bayern jetzt auch nicht so überragend an dem Tag waren und dass der VfB das hätte, wenn er ein paar Sachen besser gemacht hätte, auch gut gewinnen können. Und so wie der angefressen war, da denke ich mir, das ist ein gutes Zeichen, ja, dass der sich nicht hinstellt und sagt, ja mein Gott, es war halt auch Bayern und wir haben ja ganz gut mitgespielt und es war nur der Supercup und der war monstermäßig genervt, dass sie das nicht gezogen haben. Das macht mir Hoffnung, weil diesen Ehrgeiz, den schätze ich an Hoeneß und ich glaube, das ist auch echt ein Treiber beim VfB. Und das war nochmal, ich habe es als okay Leistung gesehen.
Ja.
Und es ist am Ende, ich tue mir ein bisschen schwer mit den Supercup-Bewertungen. Das war immer schon so. Lass uns mal ein paar Spieltage abwarten. Nochmal, klar, ich habe immer noch diese Vizemeistersaison vor Augen und fange dann gleich wieder an zu schwelgen. Und vieles davon ist ja immer noch da und zum Teil ja sogar auch personell weiterentwickelt. Aber ich habe auch die vergangene Saison nicht vergessen mit diesen vielen, vielen Spielen, wo ich so oft da gesessen bin und dachte, es ist keine super Leistung, aber wir sind eigentlich gut dabei und dann verlieren wir das, aus welchen Gründen auch immer. Also nochmal, stabil sehe ich den VfB definitiv noch nicht. Im vorderen Bereich, aber ich habe, wie gesagt, Hoffnung, dass es wieder Richtung internationale Plätze gehen könnte.
Ja, gut eingeschätzt. Und dann, also genau so sehe ich auch. Also Bayern war jetzt nicht überragend und dann ist man wahrscheinlich als ein Trainer mit Ambitionen entsprechend auch angefressen. Das kann ich auch total verstehen. Gut, dass du es so nochmal erklärt hast. Also es sollte auch nicht heißen, dass man jetzt nicht unbedingt auch selber für sich sagen kann, das war schon okay, wir hätten mehr machen können. Ich meine auch gar nicht Hoeneß, es gab so ein paar andere Stimmen, wo ich dachte, ja, nee, also, und Hoeneß war auch so angefressen, glaube ich, nach dem Spiel, dass er am Anfang erstmal ein bisschen zu hoch gegriffen hat, aber unterm Strich unterschreibe ich genau das, was du gesagt hast. Und wenn man sich das jetzt überlegt, so eine Saison mal vor sich sieht und jetzt mal die Mannschaften durchgeht, die da oben mitspielen könnten, also da muss Stuttgart dabei sein, weil ich glaube, dass Stuttgart genau das hat, was einigen anderen wirklich fehlt. Das ist nämlich nach wie vor auch eine gute Stimmung, glaube ich, nach wie vor ein Trainer, der weiß, was er macht, eine Mannschaft, die sich nicht auf allen Positionen verändert, sondern die weiterhin zusammenbleibt. Ich glaube schon, dass das insgesamt bei Stuttgart eine runde Sache ist. Kann es nicht so gut beurteilen wie du, Markus, aber wenn die nicht mit eingreifen könnten in den Kampf um die Champions League Plätze, dann würde das ja heißen, dass die ganzen anderen auf einmal eine Klasse höher wären als Stuttgart. Und das traue ich weder Leverkusen noch Frankfurt noch Dortmund zu und auch sonst Leipzig. Die werden alle in einem Topf stehen oder in einer Position kämpfen um diese Plätze. Es wird ein relativ offenes Rennen, glaube ich, in dieser Saison um die Champions-League-Plätze.
Ja.
Aber Stuttgart ist voll dabei. Also ist sogar für mich eines der vier besten Teams sicherlich in dieser Saison, glaube ich.
Zwei Sachen da nur noch ganz kurz angeschlossen. Das Gute aus VfB-Sicht ist, dass bei all den Mannschaften, die da vorne mitspielen wollen, aus meiner Sicht dicke Fragezeichen zu setzen sind. Für mich sogar inklusive der Bayern noch. Und das Zweite, ich habe das schon zum Ende der vergangenen Saison gesagt, dieser Pokalsieg, der war so elementar für genau das, was du gerade gesagt hast, Olli, für die gute Stimmung beim VfB, die in dieser Vizemeistersaison entstanden ist. So konntest du nämlich die durchwachsene Saison in der Champions League und in der Bundesliga sofort abhaken. Du hast diesen Pokalsieg, du hast die Quali für einen internationalen Wettbewerb und du kannst die Positivgeschichte weiterschreiben. Und genau das ist passiert beim VfB nach meinem Eindruck. Die gute Stimmung ist erhalten geblieben. Und das kann natürlich wieder ein Push sein. Und also nochmal, Leute, also ich kann euch bloß empfehlen, geht in dieses Stadion, speziell bei einem Abendspiel. Früher hatte ja, als es noch das Neckarstadion war, dieses Stadion nicht den allerbesten Stimmungsruf. Seit vielen Jahren, finde ich, gehört dieses Stuttgarter Stadion, wenn es, und das ist ja eigentlich fast immer, voll besetzt ist und der VfB auch nur einigermaßen vernünftig spielt, zu den wuchtigsten der Liga.
Ja, und ich meine, zur Champions League, ne? Also das ist das eine, zur Champions League muss man sagen, also sie haben jetzt auch nicht, finde ich, sich blamiert oder groß enttäuscht, weil es gab gute Ansätze, es gab wirklich gute Spiele auch, finde ich. Also das war jetzt die erste Saison. Ich glaube, es ist einfach wirklich wichtig, wie du sagst, dass man jetzt einfach mal auf diesem Level gespielt hat. Und da wird man unglaublich viel gelernt haben in der Saison, glaube ich. Mit dem Trainer, mit dem gesamten Team, mit dem Funktionsteam. Es ist ja auch im Verein endlich, wie es aussieht, eine gewisse Ruhe da. Das sind Menschen, die wissen, was sie tun. Wir kommen ja noch dazu sicherlich zum Thema Woltemade. Deswegen, ich sehe für den VfB Stuttgart sehr rosig, im Gegensatz zu Leverkusen zum Beispiel. Aber gut, wenn man natürlich so einen Trainer holt. Aber das ist ein anderes Thema wahrscheinlich.
Ja, das Thema Woltemade. Ich glaube ja, weil du gesagt hast, Götze, dass du das geil findest, dass der VfB den Vorteil gegenüber dem BVB hat. Meine Frage ist jetzt ganz schlicht und ergreifend, Götze, ich weiß, du bist kein Jurist, aber könnte sich der BVB als AG das überhaupt erlauben, einen Spieler unter diesen Umständen, nämlich dass er nichts gekostet hat und dann 60 Millionen einbringt, nicht zu verkaufen? Weil ich glaube, der BVB...
Juristisch gesehen mit Sicherheit, ohne dass ich da Jurist bin.
Okay, gut.
Nochmal, es ist, also bei dieser Woltemade-Geschichte, da kann man ja ganz unterschiedlich drauf gucken, ja. Wenn du wahrscheinlich mit ganz kaltem Manager-Kalkül drauf guckst, dann musst du sagen, dass der VfB da ein nicht ganz ungefährliches Spiel spielt. Weil stell dir mal vor, der Woltemade spielt eine richtig bescheidene Saison beim VfB, ja. Dann wird es spätestens in einem halben Jahr überall die ganze Zeit nur heißen, wie doof sind die denn gewesen? Die hätten 50 oder noch mehr Millionen für den gekriegt. Ich find's cool, dass der VfB den Mut hat, das so zu machen. Übrigens, ich bin da immer vorsichtig. Solange das Transferfenster noch fast 2 Wochen lang offen ist, wenn ich so Sätze höre von wegen, die Akte ist geschlossen, Leute, das geht bei mir links rein, rechts raus. Ja, wir reden am 31.8.
dann. Genau so ist es. Genau so ist es, ja. Okay. Und beim Thema Transfer muss man sagen, also bei den Bayern fällt mir einfach dahingehend nichts mehr ein, weil der gesamte Stil früherer Jahrzehnte, eine Prägung, das, wo man sagen kann, es war fast schon so der klassische Unique Selling Point, einer von vielen, dass man bei Bayern wirklich nichts mitbekommen hat bei großen Transfergeschichten. Das war, glaube ich, am schwersten da wirklich was rauszubekommen, weil sie sehr gut das im Hintergrund die Drähte haben glühen lassen, sehr geschickt verhandelt haben, ohne dass gleich eine komplette Öffentlichkeit mitgesprochen hat. Und das ist jetzt völlig anders. Das ist eine Entwicklung, die ich extrem negativ finde. Und überhaupt dieses, man kann sagen, so, dann wisst ihr was, dann übertragt es doch live. Dann macht doch einfach irgendwann daraus so ein Riesending. Dann werden halt Transfers nur noch offiziell, nur noch nach außen getragen. Interesse wird nur noch angekündigt über Medien. Und dann dürfen alle mal mitreden und ihren Tipp abgeben. Ich finde das eine ganz schlechte Entwicklung. Und die Bayern machen sich damit, denke ich, einiges kaputt, weil es nicht alle toll finden, wenn sie verhandeln wollen, wenn sie über ein Geschäft verhandeln wollen. Es geht doch im normalen Geschäftsleben auch nicht, dass ich einen großen Deal abschließen möchte und vorher 50 Leute nach außen einweihe und dann auch noch irgendwas in die Zeitung setze am Ende noch oder irgendwo im Internet sage, übrigens, wir haben das und das vor. Ich finde das einfach sehr amateurhaft und es passt überhaupt nicht zu früherer Bayernart.
Ja, ich meine, das unterstreiche ich vollständig. Weißt du, wenn das schon in der, andersrum formuliert, wenn es immer noch so wäre, dass die Bayern jeden Spieler bekämen, den sie auch ansprechen und wollen, dann könnte man das vielleicht weglächeln, aber so ist halt peinlich.
Ja, und ja, sie bekommen ja auch nicht mehr jeden, weil sie so agieren. Davon bin ich fest überzeugt.
Ja, und ich denke mir auch, aus Sicht von Woltemade, gut, wenn jetzt sein Berater sagt, ja, also der Krieg ist im unteren Drittel der Gehaltssphäre beim VfB.
Das, ja, das kann schon sein.
Er möchte mehr Kohle, okay, verstehe ich. Aber warum? Er wird bei Bayern nicht spielen, außer Harry Kane verletzt sich.
Glaube ich nicht.
Das glaube ich auch nicht.
Glaube ich nicht. Ich sage dir eins. Also den Woltemade mache ich, weil da gab es ja jetzt auch die Stimmen, ja, Woltemade, was ist denn das für ein Typ, überall nur ein Ja und immer gleich wieder weg. Ich finde, das muss man schon im Einzelnen betrachten. Jetzt aus der Situation raus, ja. Und er hat ja auch wirklich Selbstvertrauen getankt zuletzt, ja, bevor dieses Bayern-Angebot schon kam. Wenn dann die Bayern kommen, und ich finde sehr wohl, dass in der aktuellen Konstellation Sané ist weg, Coman ist weg, Musiala ist noch länger verletzt. Das glaube ich sehr wohl, dass er erstmal spielen würde und dass er seine Chance bekäme in dieser Saison beim FC Bayern. Außerdem, ich finde, das ist ein richtig guter Kicker. Der hat was absolut Außergewöhnliches und ich habe auch schon die Theorie gehört, dass man beim VfB wirklich davon überzeugt ist, dass der in ein, zwei Jahren noch ganz andere Summen einspielen kann. Und ich sage, ich halte es nicht für ausgeschlossen. Also nur mal, also das ist völlig ins Blaue reingesprochen. Aber erinnert euch mal an einen gewissen Alexander Isak. Ja, als er bei Borussia Dortmund war, auch so ein flachsiger Typ, ja. Wenn der jetzt nach Liverpool wechselt, was wird das? 120, 140 Millionen. Ich sage, das kann natürlich heute keiner wissen, ob Woltemade auch so einen Weg macht. Aber ich finde, er zeigt so außergewöhnliche Anlagen. Also diese Kombi aus Größe und Finesse und spielerischen Fähigkeiten.
Das findest du sonst fast nirgendwo, ne?
Ja, ganz genau. Und eben dann noch dieser Torgefährlichkeit, die er auch hat. Er hat ja auch diesen Abschluss mittlerweile. Also das finde ich schon, das ist schon ein richtig, richtig, richtig guter Spieler. Und er kann noch besser werden natürlich, er ist ja noch nicht so alt. Insofern, das sehe ich tatsächlich anders und das kann ich aus seiner Perspektive schon nachvollziehen, dass ihn das reizt mit Bayern. Ja? Auf der anderen Seite, der VfB wird schlau genug sein und ich glaube, dass, also wenn er jetzt wirklich bleibt über den 31.8. hinaus, dann wird der VfB schlau genug sein, sein Gehalt anzuheben.
Er ist halt ein Spieler, den man einbauen muss in einem Team, in dem um Plätze gekämpft wird. Und bei Stuttgart ist er halt eigentlich ein unumstrittener Spieler, einer, der auch Unterschiedsspieler ist, wie es immer so heißt, aber das ist wirklich einer. Und so wie Götze gerade sagt, das ist einfach ein Typ, den du so in der Kombi, die findest du nicht. Du findest Innenverteidiger, die hoch aufgeschossen sind, die vielleicht einen guten ersten Ball spielen können. Du findest schon die Spieler in der Größe, aber du findest doch keine Offensivspieler, Stürmer, die sogar noch wendig sind mit ihren 1,98, die, wie ich finde, eine recht intelligente Übersicht haben, einen Spiel-IQ haben. Also der hat so viel, dass ich schon die Bayern auch verstehe, dass sie versuchen, da jetzt auch vielleicht in Bereiche zu gehen, die sie eigentlich vorher immer großspurig abgelehnt haben und jetzt zuletzt auch immer noch gesagt haben, sie machen das nicht mit. Da würde ich halt auch sagen, sagt es nicht, macht es mit, aber sagt es halt vorher nicht, weil es doch klar, wenn man den will, wird man zahlen müssen. Das Problem, das ich eher sehe, ist, kann Vincent Kompany den so einbauen, dass es sinnvoll für beide Seiten funktioniert. Und habe ich meine Zweifel, weil er müsste schon ein klein wenig an seinem System was ändern. Und ich denke, dass das die größte Aufgabe ist. Bei Stuttgart weiß man ganz genau, wie er eingebaut ist. Halte auch Sebastian Hoeneß für, was das angeht, gewandter zu wissen, wie er ihn spielen lässt. Das heißt, ich würde Woltemade empfehlen, noch ein Jahr bei Stuttgart mindestens zu bleiben. Ein Jahr von mir aus. Da wird er noch weiter sein, da wird er noch mehr lernen können, da wird er noch entwickelter sein. Und dann muss Bayern Glück haben, wenn sie ihn dann noch bekommen. Weil natürlich dann große andere Vereine, europäische Vereine, sicherlich noch mehr auf den Tisch legen werden. Aber ich bin auch komplett dabei. Dieser Spieler ist ein sehr besonderer Spieler, der sich auch, glaube ich, nicht schon weiter sieht, als er ist. Ich glaube, dass der auch so vom Charakter okay ist. Und dass einer zu Bayern vielleicht will, das würde ich niemandem irgendwie übel nehmen, weil das heißt ja nicht, er will weg von Stuttgart, sondern er würde halt dann vielleicht hin zu Bayern, so würde ich es dann sehen.
Das Bessere ist der Feind des Guten, hat ein ehemaliger Chef von mir immer gesagt. Kurze Pause.
Hallo, hier ist Sebastian Rode, Mannschaftskapitän von Eintracht Frankfurt und ihr hört Sportradio 360.
So, Herrschaften, Big Show 723 mit Oliver Fasnacht und einem Schwaben, der groß, schlaksig und stark am Ball ist, Markus Götz nämlich. Servus Götzi.
Das stimmt alles.
Stimmt alles, weiß ich doch. Weiß ich doch. So, ich habe in meinem angesprochenen Tippspiel, Oliver, du hast die Frage schon, oder du hast die Mannschaft schon in einen Topf geschmissen mit den Leipzigern, mit Stuttgart, mit dem BVB, aber ich glaube, ich habe bei meinem Tippspiel auf Position 2 die Eintracht aus Frankfurt genommen. Einfach weil, wenn Götzi sagt, das Publikum in Stuttgart ist eine Macht, mein Gefühl ist es, ohne dass ich in Frankfurt war, dass dieses Frankfurter Publikum wirklich auch dieser buchstäbliche und sprichwörtliche zwölfte Mann ist. Aber natürlich die Abgänge sind wie jedes Jahr enorm. Nur ich lehne mich einfach nur genüsslich zurück und denke mir, Markus Krösche wird schon jemanden finden. Wie siehst du die Frankfurter?
Frage ist halt, wird Krösche immer jemand finden, der diese Abgänge kompensiert? Und bisher ist das eine unglaubliche Qualität, ein tolles Auge, eine gute, gut vernetzt. Er findet Spieler da, wo andere nicht gucken, und baut Spieler auf, die dann von anderen heftigst umworben sind. Wenn ich einmal nochmal zurück zu Bayern gehen kann, als die Bayern an Ribéry interessiert waren, hätten sie ihn 2 Jahre vorher für ein Appel und ein Ei bekommen können, wenn ich es mal so blöd sagen darf, weil ihn da keine große Top-Mannschaft so richtig auf dem Zettel hatte. Der hat sich ja auch erst entwickelt in Frankreich. Und das ist eben so, gutes Scouting ist für mich eben vorher schon zu wissen, bevor alle einen auf der Liste haben. Und Krösche sieht in den Spielern genau das, was sie sein sollen, in einem System auch. Gefällt mir auch sehr gut, dass da immer wieder Spieler für das bestehende System gekauft werden, das Spielsystem, die Spielidee, und man nicht versucht, irgendwie Spieler zusammenzuwürfeln und zu sagen, ja, so, was spielen wir denn jetzt, was haben wir denn sonst immer gespielt? Also das ist ein Riesenvorteil von Krösche und dem Team in Frankfurt, aber klappt das wirklich immer? Und deswegen sage ich ja, die sind in diesem Feld von 5, 6, vielleicht sogar 7 Mannschaften, die plus noch ein Überraschungsteam wie jede Saison, die da um diese Champions League Plätze 2, 3 und 4 spielen werden. Da sehe ich wenig Abstufungen zwischen den Teams. Da kann jedes Team die anderen abhängen mal vielleicht zwischendurch oder tatsächlich besser sein. Da kann es aber auch um Tagesform gehen. Und auf die lange Sicht, denke ich, hat Frankfurt einen Vorteil. Sie sind das gewohnt. Sie wissen, wie sie auch mit allen, auch unter internationalen Anforderungen und so weiter, wie sie damit umgehen müssen, wie sie jetzt mit dieser Kadersituation umgehen müssen. Sie sind mittendrin in dem Rennen auf jeden Fall, aber da können wirklich 4, 5, 6 auf Platz 2 landen aus meiner Sicht.
Götze, Überraschungsmannschaft, hit me. Ich glaube nicht, dass der FC Augsburg oder Sandro Wagner nach vorne preschen wird, kann ich mir nicht vorstellen. Also ich tue mich schwer. Ich habe keinen
Plan. Was meinst du als Überraschungsmannschaft jetzt auf die ganze Tabelle bezogen, nicht nur für vorne?
Naja, so ein bisschen Freiburg aus dem letzten Jahr, ja. Ich meine, gut, Freiburg war jetzt ja nicht, aber dass die so lang stabil dann oben dabei bleiben, fand ich stark. Mainz war lange gut im letzten Jahr. Ich tue mich schwer, da jemanden zu finden. Hoffenheim glaube ich nicht unter Christian Ilzer. Schwierig. Ja,
das ist tatsächlich eine spannende Suche, weil wenn ich so im Kopf durchgehe, also nicht die Tabelle, sondern die 18 Mannschaften der Bundesliga, noch stehen alle auf Platz 1.
Ja, aber auch auf einem Abstiegsplatz, nicht vergessen.
Das stimmt. Ja, es ist echt so, also mir fallen viel mehr Clubs ein, wo ich mir Sorgen mache, um ehrlich zu sein. Ja, weißt du, wo ich sagen würde, boah, da habe ich aber Bauchschmerzen, wenn ich da hingucke. Wo du Augsburg angesprochen hast, zufälligerweise habe ich das Spiel im Pokal kommentiert für Sky. Jetzt in den Augsburgern in Halle, zugegebenermaßen, und das meine ich wirklich genauso, wie ich sag. Ich habe selten einen besseren Regionalligisten gesehen wie dieses Halle. Das war wirklich eine richtig gute Leistung. Also Tatsache ist einfach erstmal, dass das ein fast unveränderter Kader ist, mit dem Sandro Wagner da arbeitet. Und Sie sprechen ja von einem Übergangsjahr in Augsburg, und sein hehres Ziel ist es, aus Augsburg eine ja, Mannschaft zu machen, die sich mehr auf das Fußballspielen, auf den Ballbesitz zukünftig konzentriert. Weißt du, das dann ist so ein erstes Spiel gegen Regionalligist und du siehst sofort, das geht halt nicht von heute auf morgen, ja. Und erst als sie sehr glücklich zum 1-0 gekommen sind und nicht mehr gezwungen waren, das Spiel komplett zu machen, sind dann alte Stärken wieder zum Tragen gekommen. So, das ist halt auch tief drin in diesem Kader und der Kader ist nicht substanziell verändert worden. Deswegen erwarte ich definitiv keinen Quantensprung in dieser Saison beim FCA, sondern viel eher könnte es sein, wenn er das wirklich durchzieht, was er davor hat, dass das auch mal krisenhaft werden könnte, ja, wo auch immer das dann am Ende hinführt. Also Augsburg, Überraschungsmannschaft, würde ich jetzt nicht sehen. Nee, echt schwierig. Das ist wirklich schwierig. Auch, weißt du, wenn du auf andere, die Ambition haben, aus dem unteren Mittelfeld wieder nach vorne zu kommen, Wolfsburg, Gladbach zum Beispiel, fallen da ein. Ja, ihr wisst, was ich meine. Ja. Ich spreche von den Ambitionen, nicht von dem, was ich glaube, wo es hingeht.
Ja, ja, klar, aber die wollen da natürlich hin und genau wie du auch sagst, ich sehe die da noch nicht, dass die da wieder hinkommen. Also Wolfsburg gar nicht im Moment, auch Gladbach, also da müsste sich schon auch noch mal was ändern.
Oder Bremen zum Beispiel.
Bremen, ja.
So viel Bewegung, so viel Unruhe, puh.
Ja, aber schauen wir,
haben einen guten Trainer, ja, das glaube ich auf jeden Fall, aber
muss auch erstmal funktionieren.
Genau. Ich sehe aber trotzdem nicht die Substanz in der Mannschaft, dass man sagen kann, Mensch, vielleicht, wenn's optimal läuft, landen die auf 6 oder irgendwie sowas. Das würde mich schon sehr überraschen.
Nee, wenn man jetzt so dieses Rennen ansieht oben, Jens, das du angesprochen hast, jetzt gucke ich, ich hab hier die Tabelle vor, also die Namen alle vor mir. Da kann man ja abzählen. Dortmund, Frankfurt, Freiburg würde ich dazu rechnen, sind 3. Dann bist du mit Leipzig 4, Leverkusen 5 und Stuttgart 6. Sind schon mal 6 Teams, die um die Plätze oben mitkämpfen werden hinter Bayern. Weil ich sehe auch keinen, der anders Meister werden könnte als Bayern. Aber dann hast du ja noch die Frage, wie entwickelt sich Mainz weiter? Bist du beim 7. Team? Ich traue tatsächlich den Augsburgern zu, dass sie, wenn das funktioniert, wenn das alles, was du jetzt auch gesehen hast, aber was man ja auch weiß von Sandro Wagner und so ein bisschen ein neuer Geist eventuell, dann ist das ja nicht so, dass Augsburg abkackt gegen die anderen. Das werden ja nicht so sein, dass die jetzt ein Riesenproblem bekommen, weil die anderen so viel besser sind. Wenn sie aber ihre Form bringen, können sie relativ schnell besser sein als die anderen. Warum sollen die nicht auch so um 7-8 rum mal zwischendrin stehen? Und dann weiß man ja, was Sandro Wagner macht. Dann würde er denen sagen, Jungs, seht ihr, was da ist? Und wisst ihr, wie weit der Abstand nach oben ist? Auf den 6. Platz sind es 4 Punkte oder 5 Punkte. Vielleicht nur 4, vielleicht 5 auf den 4. Ja, dann geht da was los, auf jeden Fall. So, und da sehe ich, also Augsburg könnte so ein Team sein, das vielleicht trotz allem da noch ein bisschen näher oben rankommt. Und dann weißt du nicht, es sind ja dann schon 7, 8, die um Plätze 2 bis 9 oder so kämpfen. Deswegen sehe ich halt wirklich das extrem ausgeglichen. Und deswegen halte ich es für extrem schwer, auch zu sagen, wie du jetzt tippen musst, Jens. Wer soll denn auf 2 am Ende landen? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht.
Ja, es ist ganz, ganz schwierig. Aber ich höre bei Oliver raus, Götzi, dass er auch zumindest so gespannt ist wie ich auf Sandro Wagner. Ich kann Sandro Wagner
als
überhaupt nicht einsperren. Ich fand ihn als Co-Kommentator mit Jan Platte, das war fantastisch. Fand ich. Also mit Bela Reti dann, das hat nicht so gut gepasst. Das hat
mit Uli Hebel fand ich ihn vor allen Dingen.
Ja, da habe ich ihn zu wenig gehört, aber ich mit Jan, das fand ich fantastisch. Aber als Trainer ist auf jeden Fall ein großartiger Kommunikator und ich glaube schon, dass das halt jemand ist, der dann den Leuten, so wie Oliver sagt, ihr seid die Größten. Wenn sie irgendwo dann 3 Punkte hinter irgendjemand sind, die können wir noch einholen. Da bin ich sehr gespannt, Götze. Hast du ein Gefühl für den Coach oder hast du Interesse am Coach Sandro Wagner? So
viel. Selbstverständlich habe ich Interesse am Coach und übrigens sein ganzes Auftreten, auch wie er das jetzt verkauft hat. Ich weiß nicht, ob ihr das verfolgt habt, wie er diesen Pokalsieg, den ich sehr aufmerksam bei der Arbeit verfolgt habe, wie er den dann verkauft hat, ja, und seine Jungs gepriesen hat. Ich habe eine Mannschaft mit Eiern und tralala und was weiß ich was. Das ist doch, ich glaube, was er richtig gut kann, ist seine Mannschaft stark zu machen. So. Und dass das kein unwesentlicher Faktor mitunter sein kann, das wissen wir. Ich bin total gespannt. Und ich meine, wie lange ist Augsburg jetzt durchgängig in der Bundesliga? 15 Jahre werden es sein. Das war jetzt nicht immer ein Farbtupfer, der FC Augsburg. Und ich finde schon, dass er da was Buntes reinbringt, ja. Und deswegen, das kann durchaus dem FC Augsburg gut tun. Aber Fakt ist halt auch nochmal, es ist der fast identische Kader wie in der vergangenen Saison. Und da machst du nicht plötzlich eine Europapokalmannschaft raus. Also da bin ich mir relativ sicher.
Aber erinnert euch, dieser identische, fast identische Kader der vergangenen Saison war mal serienweise Spiele um Spiele umgeschlagen.
Das stimmt, ja.
Punkte um Punkte gesammelt. Sie waren kurz davor, wirklich in diesen Kampf um Europa richtig reinzukommen. Und dann, ich glaube, das war das Problem, dann haben sie alle angefangen wahrscheinlich zu denken und zu überlegen, ja, wir hatten ja mal eine unglaublich geile Europapokalzeit. Und was haben die da für Spiele abgefeuert damals? Also ich glaube, dass das ihnen zum Verhängnis geworden ist mit einem Trainer, der dann auch nicht mehr so recht wusste, wohin mit sich. Und das könnte, also ich traue dem Kader auch zu und jetzt noch dazu mit diesem nicht nur Motivator, weil das nutzt sich ja schnell mal ab. Da gibt's ja viele Beispiele, die eine Saison lang, wow, geil, mein, toll, was der erzählt, aber irgendwann, ich kann's nicht mehr hören. Das heißt, ich glaube schon, dass da was aufgebaut wird und ich halte auch den Kader nicht für so schlecht, als dass man ihm nicht sogar die Chance geben könnte, einstellig auf jeden Fall und dann mal sehen, wohin. Und da glaube ich halt einfach, dass dann das Psychologische eine Rolle spielt. Der Blick auf eine Tabelle, die Punkteabstände, ist der Sprung groß noch weiter nach vorne? Und unter Wagner würde ich persönlich glauben, dass sie sich so einen Lauf nicht mehr so kaputt machen lassen, von was auch immer, um dann doch nur auf 12 zu landen.
Nur ein Satz noch zum FC Augsburg. Und das ist aus meiner Sicht ein echter Hoffnungsmacher. So wie die Bundesliga im Moment zusammengesetzt ist, halte ich es echt für ausgeschlossen, dass der FC Augsburg in die Bredouille kommt, nach unten gesehen. Ja, da sind sie einfach zu gut. Und deswegen hat Sandro Wagner, glaube ich, tatsächlich die Chance, dort auch was wirklich zu versuchen,
ja,
und was zu verändern und aus dieser Bereitschaft neue Wege zu gehen, kann ja dann auch tatsächlich was Besonderes entstehen. Und ich glaube halt nicht, dass er Angst haben muss oder dass der FC Augsburg die Angst haben muss, wenn das nicht alles sofort greift, dass sie da in schwere Abstiegsnöte gerieten. Das glaube ich einfach nicht, weil sie einfach zu gut sind. Und sorry, Bundesliga auch insgesamt da hinten in dem Bereich zu schlecht.
Sie müssen halt nur die Ruhe bewahren dann, ne? Es muss halt dann nur wirklich so sein, dass sie sagen, komm, das ist ein Projekt. Projekte dauern. Wir machen jetzt mal was anderes als die meisten anderen in der Bundesliga. Wir geben jetzt mal einem die Zeit, weil die wir da brauchen. Und wenn es früher schon funktioniert, wunderbar. Aber genau wie du sagst, also dieses Team ist schlicht zu gut, um abzusteigen. Das kann nicht passieren. Ich sehe sie auch auf einem einstelligen Platz, ganz klar.
Wie gerne würde Thomas Wagner genau das über den Hamburger Sportverein hören? Diesen Gefallen können wir dem Thomas nicht tun. Es greift also wieder das alte, bezogen auf den FC Augsburg. Kai Dittmann hat vor vielen Jahrzehnten in der Big Show gesagt, es werden sich drei Teams finden, die schlechter als Team X sind. Ich glaube, es ging damals sogar um den HSV, als er in der ersten Liga spielte. Ich finde in dieser Saison, das jetzt wirklich zum Abschluss, Götze, ich finde so viele Teams, die einfach, glaube ich, wirklich schlecht sind. Also der HSV ist, wenn Thomas Wagner schon so pessimistisch ist, dann muss ich da leider...
Ja, gut, aber da bitte ja, auch ein bisschen Wagner HSV Zweckpessimismus abziehen. Ja,
ja,
aber ihr habt ja mir immer vorgeworfen, dass ich das beim VfB pflegen würde. Ja, dagegen bin ich ein gnadenloser Realist. Also darauf bestehe ich, ja. Ich kenne Thomas und seine HSV-Beobachtung nun wahrlich lange genug, ja. Und ich habe mit ihm zusammen gewohnt. Ich habe mir das täglich angehört. Also ich bin zu wenig drin im HSV-Thema gerade noch, um das vernünftig beurteilen. Ich habe schon mitgekriegt, dass sie eine bescheidene Vorbereitung gespielt haben. Aber wenn Thomas jetzt schon quasi die zweite Liga für kommende Saison verkündet, dann wäre ich da erstmal nur vorsichtig.
Also ich habe sie kommentiert gegen Lyon. Im Vorbereitungsspiel dieses 2x60 Minuten. Und das war da schon so, dass man eigentlich den Eindruck hatte, wo ist denn eigentlich eure Aufstiegseuphorie? Wo ist das denn? Und ich habe gestern auch mit Thomas auch nochmal genau darüber gesprochen, weil wir uns getroffen haben im Cube, im Studio. Und da habe ich gesagt, ja, du, ist ja komisch, ne? Da war eine Stimmung, als wäre man gerade aus der ersten Liga in die fünfte abgestiegen und man würde sich da natürlich überhaupt nicht sehen. Aber der HSV ist aufgestiegen. Endlich ist er also wieder aufgestiegen. Und man hört nur von Problemen, wer darf bleiben, wer muss gehen, aha, der soll gehen. Dann spielt er doch in der Vorbereitung und ist sogar einer der Besseren auf der Position als die, die man sich dafür überlegt hat. Das neue System, ein Riesenproblem. Das habe ich auch bei diesem Lyon-Spiel schon gesehen. Dieses Dreier-Fünfer-Kette, Wingbacks und so. Es klappt nicht und ich finde, es passt auch nicht zu dem Kader des HSV. Aber auch hier bis 31.8. ist noch Zeit. Da wird noch eine Menge passieren. Mein Tipp ist, wenn das nicht gut läuft, wird der Trainer entlassen und dann denke ich, kommt nochmal ein anderer Schwung rein. Deswegen wird der HSV es irgendwie schaffen, nicht abzusteigen. Ist so, ich hab das so im Gefühl, dass das eine Saison wird, in der sie sich irgendwie über den Strich retten können.
Überschrift über diese Big Show: Oliver Fasnacht fordert Friedhelm Funkel für den Sportverein.
Das ist ja zu früh nach 5-6 Spieltagen wahrscheinlich.
Okay. Ich sag's jetzt schon, bevor du uns rausschmeißt, ich habe noch zwei Fragen an dich.
An mich, bitte.
Ja. Erste Frage, und ich war wirklich zu meinen urlaubsbedingt und jetzt übers Wochenende DFB-Pokal bedingt, ich habe mich um drei Spiele gekümmert, total mit anderen Dingen beschäftigt. Warum fallen plötzlich alle Tennisspieler um? Das würde mich mal interessieren.
Also ich glaube, sie sind aber wirklich krank. Der spielt jetzt ja auch nicht das Mixed hier, was Wahnsinn gewesen wäre, wenn er am Montag...
Aber Zverev spielt wahrscheinlich wieder, oder? Das wäre wieder typisch.
Doch, Zverev wird das Mix gespielt, ne? Haben. Ja, Zverev wird das Mix gespielt haben. Wir strahlen erst am Donnerstag aus. Die spielen jetzt, glaube ich, gegen Daniel Collins oder werden gespielt haben gegen Daniel Collins und Christian Harrison. Aber das Halbfinale war ja am Samstag schon. Und ich glaube, Zverev ist gegen Shelton. Es ist ihm schon nicht wahnsinnig gut gegangen. Ich bin ja auch kein Mediziner, kann ich sagen, ob das irgendwas mit seiner Zuckerkrankheit zu tun hat. Ich glaube nicht. Ganz einfach, weil er ja schon er auch unter anderen schwierigeren Bedingungen gut gespielt hat. Ja, in Washington hat er das Turnier gewonnen, wo es abartig heiß ist, immer noch heißer als in Cincinnati. Ich glaube, das ist ein unglücklicher Zufall und jetzt hat Alcaraz zweimal profitiert von, nicht dass es gebraucht hätte, aber hat halt jetzt zwei Spiele gewonnen gegen zwei Gegner, die angeschlagen waren. Hm. Zweite Frage, Götze.
Also nur ein Satz dazu. Ich finde es auch ganz schwierig, bei diesen medizinischen Fragen hier aus der Ferne schlau daherzureden. Aber nur was mein natürlicher Reflex ist, wenn es mir nicht gut geht, und es wäre das Spiel ja offensichtlich nicht gut, dann mache ich Pause, dann ruhe ich mich aus. Ja. Aber okay.
Er hat in Toronto auch gut gespielt, ja. Gegen Khachanov hat er einen Matchball und der Matchball ist nicht.
Mir geht's um diesen Erschöpfungsaspekt. Wurscht. Und das zweite ist weniger eine Frage als das muss ich euch ganz kurz erzählen, eine ganz kleine Urlaubserfahrung. Das hat mich wirklich nachhaltig beeindruckt und es hat mich auch deshalb nachhaltig beeindruckt, weil meine komplett Fußball desinteressierte Tochter sogar beeindruckt war. Wir waren einen Nachmittag in Neapel und sind durch diese Altstadt marschiert und ich war schon mal dort, aber vor unendlich vielen Jahren. Und es hat mich wirklich in der Dimension nochmal überrascht, dass nach wie vor, und es ist wirklich so, jedes zweite Haus in dieser Altstadt mit Devotionalien dekoriert ist. Nach wie vor. Und der Gipfel ist, es hängen über, Neapel ist ja Meister geworden, ja? Es hängen überall Plakate, wo ein paar Spieler aus der Meistermannschaft drauf sind. Und aus dem Himmel heraus reicht Diego die Meisterschale. Und meine Tochter sieht das und sagt, Papa, wer ist das? Ist das Jesus? Sag ja, das ja, ist ja, Fußball ja. Jesus.
Ganz nah ran, ja.
Ganz
so hat er sich gesehen.
So, und sie hat das, und das fand ich wirklich interessant, aus diesem unwissenden Blick. Sie weiß nichts oder wusste nichts. Und das hat sie total fasziniert. Und wir haben das dann auch ein bisschen quasi gemeinsam aufgearbeitet, die Diego-Geschichte. Und sie hat gesagt, hey, das ist der Wahnsinn. Der wird ständig hier als göttliche Figur dargestellt. Wie schrecklich muss das gewesen sein? Das war wirklich berührend. Und ich, das ist einfach nur verrückt. Wirklich, der Typ, das immer noch, also, es ist Wahnsinn. Geht da hin, schaut es euch an.
Da sind wir wieder bei Thomas Wagner, der ja auch mit mir übereinstimmt, dass es all in all, auch wenn viele andere Fußballspieler, nicht viele, aber andere Fußballspieler mehr gewonnen haben, mehr Titel, aber wenn man das die ganze Gemengelage zusammennimmt, das muss ich meinem Sohn nicht erzählen, also ich kann es ihm erzählen, aber er glaubt mir es nicht, aber Diego Maradona ist, man kann Generationen und soll Generationen nicht vergleichen, ich tue es trotzdem, der größte Fußballer aller Zeiten, mit allem drum und dran. 86 mit diesem Falkland, mit der Falkland-Geschichte rundherum, der war allein in dieser Mannschaft, natürlich sind 10 andere Hansel herumgerannt, aber da sind wir wieder bei Wagner angelangt.
Also, ja, vor allem sind wir mal, kann er gern sein, von mir aus, aber eine solche, das hat ja nichts mehr mit Heldenverehrung zu tun, sondern eine solche Vergöttlichung, das ist schon...
Das ist nicht gesund. Es ist nicht gesund, Götze. Das willst du
nicht. Nicht umsonst die Hand Gottes, ne? Passt ja alles.
Ja, da passt alles. Ja, ein Wort ganz kurz noch, Götze. Am Wochenende Supercup im Handball, wirst du in irgendeiner Art und Weise involviert sein. Die Frauen spielen und die Männer spielen. Spielt Götze auch mit?
Noch nicht. Also ich spiele nicht mit, aber ich gucke natürlich, klar.
Selbstredend.
Aber ich bin ganz entspannt. Also ich bin nicht beruflich dort. Ich mache davor zweite Liga und dann habe ich alle Zeit der Welt, um gemütlich rüberzufahren zum SAP-Garten und dann freue ich mich auf das Spiel und ein paar Leute zu sehen.
Selbstredend. Oliver, werden wir dich am Wochenende irgendwo hören?
Ja, ich werde die Serie A eröffnen oder miteröffnen. Und zwar, lass mal schauen, was habe ich? Roma Bologna am Samstag.
Bitte. Kannst du nicht lernen, sowas. Aber man kann was lernen, wenn man Oliver Fasnacht und Markus Götz zuhört. Herrlich, herrlich, wie ich uns jetzt rausgeschmissen habe. Big Show 723. Das
ist der Wahnsinn.
Kurze Pause.
Hallo, hier spricht Robert Weber und ihr hört Sportradio 360.
Hey Mama.
So, es ist die Big Show 7.
Warte mal ganz kurz, es fährt nämlich genau der Müllwagen vorbei.
Ja, ja,
das ist so. Okay. Dass du den hinten nicht drauf hast oder irgendwo. Okay, jetzt ist er weg. Gibt's noch.
So, Herrschaften, Big Show 723, letzte Woche noch am Pool von Heiko aufgenommen mit Jürgen Schmieder. Heiko ist in Florida, glaube ich, aber Jürgen ist wieder zurück aus Vancouver. Jürgen, ich folge ja Thomas Müller bei Instagram. Und er hat da sehr, sehr fleißig gepostet. Halt wie immer sehr, sehr launig und alles gut und überhaupt. Und er ist sehr, sehr freundlich begrüßt worden, zumindest mein Eindruck. Es war jetzt aber nicht ganz so, wie damals in den 60er Jahren die Beatles erstmals in die USA gekommen sind. Es schien mir sehr überschaubar zu sein. Nett zwar, du warst vor Ort. Wie sind die Eindrücke gewesen?
Ich glaube, der hat den perfekten Ort für sich bekommen, weil ich glaube, wenn diese Ankunft eines gezeigt hat, wenn er erkannt werden möchte, dann wird er erkannt. Also die Hardcore Whitecaps-Fans kennen ihn. Es gibt auch einen Fanclub in Vancouver, die heißen Nearsan Vancouver. Für die ist das natürlich jetzt der absolut Heilige. Aber wie du sagst, er ist nicht die Beatles. Und er ist auch nicht Beckham und er ist nicht Messi und ich glaube, das genießt er. Also das ist ja das Tolle an dem Müller. Ich glaube, wenn der durch Vancouver geht und nicht irgendwie Whitecaps-Sachen trägt, wird ihn keiner erkennen. Und das ist so meiner Meinung nach die schönste Form der Prominenz. Wenn du tatsächlich noch rausgehen kannst, spazieren gehen kannst, vielleicht dann in ein Wirtshaus gehen kannst und keiner kennt dich. Aber wenn du sagst, jetzt will ich auch mal was davon haben, dass ich der Müller Thomas bin, dann geht der halt in eine Fußballkneipe, das hat er ja gemacht am Flughafen, gibt's eine Kneipe, die heißt Southside oder so, das ist eine Sportbar, wenn der Müller Thomas da auftaucht, ist die Hölle los. Also er hat im Gegensatz zu München, wo er nirgends hin kann, ohne erkannt zu werden, hat er hier die Wahl, will ich ein Promi sein oder will ich anonym sein? Und jetzt glaube ich, wenn du jeden Promi fragst, das ist der Idealzustand der Prominenz, oder? Besser geht's nicht.
Ja, hat er. Es ist ja, wenn er bei Bayern oder jeder Bayern-Spieler, du siehst jeden Tag die gleichen 7 bis 10 Reporter, Du hast Thomas Müller, glaube ich, gesehen bei der Club-WM. Du hast ihn jetzt wieder gesehen. Ja. Ist das ein anderes Verhältnis? Ist es einfacher, weil er sich vielleicht gewissermaßen sogar freut, dass da jetzt ein, zwei deutsche Reporter sind? Oder wie ist das Verhältnis? Wie kann man da mit ihm arbeiten?
Das ist die Frage. Also es sind natürlich immer alle Deutschen oder Europäer total verblüfft, wenn sie merken, dass da Reporter in der Umkleide stehen. Weil die Umkleide natürlich in Deutschland so ein ganz heiliger Ort ist, während in Amerika, ja, da stehen halt Leute rum. Und da kommen Reporter rein, das finden die dann immer so ein bisschen verblüfft, finden das aber dann recht angenehm, weil sie sagen, ah ja, schau mal, jetzt muss ich hier nicht durch die Mixzone gehen und da kämpfen hier irgendwie 15 und Leute plärren ihre Fragen, sondern es geht ja in diesem Lockerroom relativ geordnet zu. Also du sprichst ja dann wirklich mal eins zu eins mit denen. Also ich glaube, das weiß er zu schätzen. Ich fand es ganz toll, wie er so diese erste Woche, wie er alles mitgemacht hat. Ich glaube, das wusste er auch. Also diese Folklore, die musst du halt mitmachen. Die große Frage ist jetzt natürlich, was passiert denn so in 3, 4, 5 Wochen, wenn es auf die Playoffs zugeht? Dann werden natürlich auch mal kritischere Fragen kommen. Also im Moment ist ja wirklich, die Fragen sind ja wirklich, du bist der Allertollste. Warum bist du in Vancouver und hoffentlich fühlst du dich wohl? Also Fachfragen gab's quasi keine. Da hat jetzt keiner irgendwie kritisch gefragt. Die Frage ist, was passiert, wenn es auf die Playoffs zugeht und ihr spielt gegen, habe ich jetzt rausgefunden, Erzrivale, ist gar nicht so Portland, Seattle. Das sind die Lokalrivalen, mit denen man sich aber trotzdem irgendwie gut versteht. Das ist halt ein Derby. Der Hassverein ist LAFC, also Los Angeles. Und damit war es für die Leute in Vancouver auch wichtig, dass eben Thomas Müller wählt nicht LAFC, sondern kommt zu uns. Also ist ein bisschen in Deutschland, als würde einer nicht zum HSV, naja, wie sagt man, nicht zum Bayern gehen, sondern zu Nürnberg. Und die Fans in Nürnberg sagen, schau mal, jetzt ist er nicht zu Bayern gegangen, sondern er kommt zu uns. Also das ist so die Stimmung in der Stadt. Die sind jetzt total stolz, dass sie endlich auch mal einen Weltstar haben. Also siehst du, diese Ibrahimovics dieser Welt, die sind ja immer in die Metropolen gegangen und jetzt kommt so der Weltmeister, den sie, und ich habe das unterschätzt, die wir sind Vancouver-Fans, haben sich 2014 gegründet, nach der WM. Und die erste Reise war zum FC Bayern, als die nach Portland kamen, 2014. Mhm. Und der FC Bayern hat doch damals die Weltmeister für 24 Stunden eingeflogen. Wo wir alle gesagt haben, was für ein Schaß. Also was für Schmarrn. Jetzt kommen wir da 24 Stunden, präsentieren die, dann spielen die 30 Minuten und dann fliegen sie wieder heim. Diese Jungs haben gesagt, das war das Erlebnis ihres Lebens. Dass sie nach dieser WM von Vancouver 2,5, 3 Stunden nach Portland gefahren sind und mit eigenen Augen den Thomas Müller gesehen haben, den Schweinsteiger, die Weltmeister. Da ist mir völlig egal, dass dieses Spiel blöd war. Wann siehst du als Bayern-Fan in Vancouver deine Stars mit eigenen Augen? Und das war für die so ein ganz wichtiger Moment anscheinend. Und plötzlich wird dir so klar, okay, es hat tatsächlich Sinn gemacht, dass der FC Bayern damals die Weltmeister für 24 Stunden hinflog, weil für die schließt sich natürlich jetzt der Kreis. Wegen denen haben wir den Fanclub gegründet und jetzt kommt einer dieser Jungs, spielt jetzt bei unseren Whitecaps. Die ist seit 2011 da in der MLS so ein bisschen dahin dumpeln. Ja, normalerweise vor 11.000 Zuschauern spielen. Jetzt ausverkaufte Hütte 26.000, weil Thomas Müller da ist. Also dieses Gefühl als Fan musst du dir vorstellen. Irgendwie. Also als wird LeBron James kommt nach Deutschland und er sagt, er geht nicht zu FC Bayern Basketball, er geht nicht zu Alba Berlin, sondern er geht zu Brose Bam oder was weiß ich. Der geht dahin und die Leute, so fühlen sich die Leute jetzt. LeBron spielt nicht beim großen Verein, sondern jetzt kam er zu uns. Ganz toll. Also es ist eine zuckersüße Geschichte irgendwie. Ja, so die wie auch zu Müller passt, ne?
Nein. Und so wie du das beschreibst, ich weiß es echt noch. Als mein Vater mit mir das erste Mal die österreichische Fußball-Bundesliga sind wir reingefahren nach Quarz. Das war Sturm gegen die Austria. Und bei der Austria haben halt all die Leute gespielt, die ich aus dem Fernsehen gekannt habe, die bei der WM 78 gespielt haben. Das war halt eineinhalb Jahre später. Aber dann siehst du das erste Mal einen Erich Obermeier, einen Friedel Consilia und Robert Zahr und denkst dir, okay, jetzt irgendwie, das ist richtig geil. Und genauso muss es für die wahrscheinlich in Vancouver jetzt gewesen sein.
das ist Fußball, ja, und du siehst die und irgendwie, und sagen die ja auch, also das hat mit denen schon was angestellt, weil als sie den Fanshop gegründet haben, waren sie dann in der Kneipe und am Anfang kam keiner und plötzlich beim, also für die deutsche Nationalmannschaft. Und er sagt ja, du glaubst es nicht, zum Halbfinale ist die Bude voll in diesem Stockwerk und du ahnst es nicht, wer ist im Stockwerk drunter? Die Brasilianer. Wirklich. Also war quasi diese Kneipe Deutsch-Brasilianer zum Halbfinale. Dann gewinnt Deutschland 7-1 mit Trompeten haben sie da. Also das sind so Erlebnisse als Fan, wo du dann sagst, na, also da geht's jetzt nicht darum, sind wir Weltmeister geworden, haben wir die Champions League gewonnen, sondern das sind so, wie du sagst, du fährst mit deinem Papa. Ja? Also du hast ja dann auch so ein Vater-Sohn-Erlebnis. Irgendwie sowas gemeinschaftlich, das ist viel wichtiger als Ergebnisse, sind diese Erinnerungen, finde ich, als Fan. Wo du sagst, da sind wir gemeinsam im Zug gesessen. Weißt du noch, damals, als wir im Zwiedelzaxt mit meinem Papa, bin ich da hingefahren und da habe ich die Spieler gesehen. Also das sind doch die Momente, die dir als Fan irgendwie im Gedächtnis bleiben.
Und ich glaube, spielerisch, ohne dass ich es genau gesehen habe, aber ich habe das auch bei Instagram gesehen, da war, glaube ich, die Überschrift The Goal That Almost Was oder so ähnlich. Also Jetzt habe ich das richtig mitbekommen. Müller hat abgezogen, es wurde dann aber auf Abseits entschieden. Also wie viel spielerisch hat man von ihm sehen können in seinem
ersten Spiel? Es war eine halbe Stunde. Also und auch hier, es geht halt um Emotionen. Ich habe mich dann am Tag danach mit dem Vancouver Fanclub-Chef getroffen und der sagt, Leute, also du musst dir das vorstellen, nach der Halbzeit, jetzt schickt er uns zum Warmmachen. Also dann wissen die Leute, der hat so richtig beschrieben, now I know it's real. Ja, he's real. Und er kommt so, der Stadionsprecher sagt, our number 13. Und er sagte, der, weißt du, ich habe das Nationalmannschaftstrikot mit der Nummer 13, trage ich seit 12 Jahren. Und jetzt sagt der Stadionsprecher, our number 13. Er hat gesagt, Gänsehaut, Gänsehaut. Ja, und 2 Minuten später kommt der Ball zu Müller und der knallt das Ding ins Tor. Und die Hölle ist los im Stadion. Also er sagt, das ist ein Moment, den wird er sein Leben lang nicht vergessen. Diese 10 Sekunden, in denen einfach Ekstase pur, weil Müller kommt und mit dem dritten, vierten Ballkontakt zimmert der das Ding ins Tor. Also besser geht's nicht. Dann pfeifen sie es ab wegen Abseits schon 20 Sekunden vorher oder so bei der Hereingabe. Und es war tatsächlich die Schulter von dem Stürmer war im Abseits. Und jetzt sagen alle diese Fans, scheißegal, ja, wir haben einen Ausgleich kassiert, aber an diese 10, 15 Sekunden oder diese drei Minuten, er wird eingewechselt, alle schauen, was passiert, dann zimmert er das Ding rein und alle, das ganze Stadion explodiert und haben alle danach gesagt, es ist völlig egal, dass es 1-1 ausging. Es ist völlig egal, dass dieses Tor aberkannt wurde. Dieses Gefühl, diese 3 Minuten, diese Erinnerung wird uns niemand mehr nehmen. Und damit ist natürlich auch schön erklärt, worum es eigentlich beim Fansein wirklich geht, nämlich um diese Gefühle, um diese Emotionen.
Und eine weitere Geschichte, die hast du ja in die Gruppe reingestellt von Heiko, dir und mir. In München war es ja auch so, dass bei den Basketballern der FC Bayern gerne, und ich glaube, manche sind auch freiwillig gekommen, ich glaube, Bastian Schweinsteiger interessiert sich tatsächlich für Basketball, sonst wäre nicht jede Woche, wenn es möglich gewesen wäre, dort gewesen. Aber die Max haben gleich gesagt, pass auf, Thomas, komm, schau vorbei. Und haben die ihm einen Vertrag gegeben oder gibt's da eine Absprache mit dem Fußballverein? Aber ich glaube, Thomas Müller wird man bei den Canucks doch 8-mal, glaube ich, sehen.
Genau, es gibt tatsächlich einen Vertrag. Das klingt jetzt so technisch, aber ich habe auch mit Moritz Wagner und so gesprochen mal über, wie da so Kooperationen ablaufen. Das ist halt so. Also das wird dann letztlich festgelegt und heißt, hey, du solltest 8-mal vorbeischauen, das machst du dann auch. Da geht's eher darum, Termine zu koordinieren. Also klar, es ist vertraglich festgelegt, das klingt so ein bisschen kühl, aber da wird halt einfach geschaut, hey, wann kannst du vorbeischauen oder du willst ja dann auch der Star sein, wenn du dann kommst. Also wo du sagst, das sollte halt jetzt nicht der kanadische Premierminister kommen und so weiter. Das ist eine eigene Industrie in den USA, welcher Promi kommt, wer sitzt wo und so. Und deswegen ist das alles so festgelegt, auch wenn es kühl klingt. Aber ich glaube, wie gesagt, das ist halt sein, so ist der Müller. Ja, also der schaut halt dann beim Eishockey vorbei, weil er's cool findet. Die haben gesagt, man soll halt da mal Skifahren gehen, in Vancouver kannst du alles machen. Also die versuchen, glaube ich, alles zu tun, damit er sich wohlfühlt. Und das genießt er jetzt natürlich schon auch. Also selbst wenn er ein Weltstar war und beim FC Bayern war, es ist halt dann irgendwie was anderes. Also es ist eine komplett neue Stadt, eine komplett neue Umgebung. Und wenn dir wirklich jeder in dieser Stadt versucht, dir so nett wie möglich zu machen, glaube ich. Also zumindest in dieser kleinen Fußballbubble. Das ist natürlich toll. Also sowas würde ich mir beim Umzug auch wünschen. Also, dass mich Leute bei der Hand nehmen und sagen, du, pass auf, jetzt sorgen wir mal dafür, dass du diese Stadt, in die du ziehst, aber mal so richtig geil findest. Also, wer wünscht sich sowas nicht? Ja. Deswegen sage ich, es ist für Thomas Müller eigentlich der Idealzustand. Also, besser, man muss mir jetzt einen Aspekt sagen, der schlecht ist oder der nicht so toll ist. Den muss ich noch finden.
Ja, der war
für ihn ist es toll. Also, wie er gesagt, wo hätte er denn hin sollen? In Europa will er nirgends hin. Was macht er denn jetzt bei Manchester oder irgend sowas? Wo du da sagst, jetzt bist du 35. Und so hat er tatsächlich die Whitecaps können um einen Titel spielen. Er hat eine tolle Stadt. Also, why not?
Das ist die Abschlussfrage. Pass auf, Schmiedi. Ich weiß ja, wie du geschwärmt hast von deinem Australien-Trip, ja? Der nächste Australier, der nicht freundlich ist, wird der erste sein, der nicht freundlich ist.
Stimmt.
Ich glaube, wenn ich nach Vancouver fliegen würde, ich würde mit so einer Pre-Deposition hinfliegen, dass ich diese Stadt liebe. Einfach, weil ich nur Gutes darüber gehört habe. Ich würde also mit so einer unfassbar positiven Einstellung hinfliegen, wie ich wahrscheinlich in andere Städte mit einer unfassbar schlechten Einstellung hinfliegen würde. Wie ist es wirklich?
Die Stadt ist größer, als ich dachte. Also es wohnen tatsächlich 4 Millionen Leute. Weil ich habe am Anfang so gedacht, naja, er will jetzt nicht ins große L.A., geht er ins kleine Vancouver. Und dann schaust du so und sagst, 4 Millionen Einwohner, also damit sind wir bei Wien, glaube ich.
Na, doppelt so viel, also, Wien hat 2.
Das ist eine Metropole, das ist wirklich eine Metropole, aber auf der anderen Seite, du fährst vom Flughafen so Richtung Downtown, dann musst du erstmal so über die Bucht drüber und du so, okay. Also es gibt so ein Stadtzentrum mit einem Haufen Hochhäusern. Also du hast so ein Mini-Manhattan, also bitte, also 10 Häuserblocks, wirklich, also klein. Aber es gibt so Hochhäuser und dann, wenn du aber rausgehst, hast du Natur pur. Also du bist in 30 Minuten in Bergen, du bist in 30 Minuten im Wald, du bist in 30 Minuten, oder nicht mal in 30 Minuten, du bist in der Bucht sowieso, also am Pazifik bist du sowieso. Und wie du sagst, ich sag über die Kanadier Ähnliches wie über die Australier, es sind halt einfach freundliche, nette Leute. Also das ist ein Klischee, dass die Kanadier nett sind und dann fährst du nach Kanada und du wunderst dich. Nochmal, also ach so nett sind die. Also wie du sagst, man fährt da schon hin und sagt, das ist bestimmt lustig und alle schwärmen ja seit Olympia 2010, wie toll es da war und ich kann bestätigen, es ist tatsächlich trotz der Größe ist es so eine beschauliche Naturstadt fast. Es ist toll. Es ist wirklich toll. Also ich würde da auch hinziehen. Also wenn mich jetzt jemand sagt, die 2 Städte, von denen du nie dachtest, dass du gerne dort wohnen würdest, Melbourne und Vancouver. Wirklich. Also ja, wirklich traumhaft schön.
Kommen bei diesen Rankings ja auch immer sehr, sehr weit vorne um die Ecke.
Ist so, also jetzt nicht von den Städten, die ich gesehen habe mittlerweile.
Ja, ja,
klar. Deswegen sage ich jetzt von denen und wo du so als Kind träumst du natürlich so einmal nach New York oder Paris und so Städte, die du eigentlich nie auf dem Radar hattest, sind bei mir Melbourne und Vancouver.
Dabei belassen wir es mal. Danke, so. Schmiedi. Kurze Pause in der Big Show 723.
Hallo, hier ist Verena Seiler und ihr hört Sportradio 360.
Es ist die Big Show 723. Ich sitze in der Kälte von New York und ich krieg gar nicht mal so wahnsinnig viel NFL-Buzz mit. Es scheint mir, das letzte Mal, als wir gesprochen haben, mit Andreas Renner, mit Christian Schimmel und mit Nicolas Martin, da ging es um Micah Parsons, es ging um Shedeur Sanders und irgendwie sind keine neuen Themen dazugekommen. Oder doch, frage ich. mich selbst. Ich begrüße herzlich Andreas Reiner. Servus, Andreas.
Hallo.
Und Christian Schimmel. Hallo, Christian.
Einen wunderschönen.
Ja, Andreas, gibt's große Themen oder soll ich ganz gleich mit dem Deep Dive in die Tierverteilung der Quarterbacks tauchen? Nein, ich fange so an, Andreas. Ich habe, als ich in Boston bei Heiko war, ein bisschen Boston Sports Radio gehört und da gab's einen Pundit, wie man hier in den USA sagt, ja, früher mal, da war die NFL Preseason viel besser, weil da wurde um den Startplatz gekämpft. Jetzt ist alles wurscht und er schaut sich die Spiele gar nicht an. War früher in dieser Hinsicht alles besser, Andreas?
Auch in dieser Hinsicht war früher nicht alles besser. Es ist übrigens auch totaler Blödsinn, dass in der Preseason nicht um die Startplätze gekämpft wird, beziehungsweise um die Plätze im Team. Was tatsächlich heute weniger passiert, ist, dass die Starter beziehungsweise die Spieler, von denen die Mannschaft schon weiß, dass sie im Kader haben wollen während der regulären Saison, dass die noch nennenswert Spielzeit bekommen in der Preseason, weil die Verletzungsgefahr einfach so groß ist. Davor hat man Angst und deswegen gibt es ja manche Mannschaften, die Rams sind da vorausgegangen vor ein paar Jahren, die gesagt haben, unsere potenziellen Starter spielen überhaupt nicht in der Preseason. Ob das dann die allerbeste Idee ist, wenn man so gar keine, ich nenne es mal Wettkampfpraxis hat, wenn man in die aktuelle Saison reingeht, dann darüber kann man natürlich diskutieren. Aber wenn du fragst, was für Themen gibt's in der NFL? Also eine Geschichte, die zum Beispiel passiert ist, ist, dass die Indianapolis Colts ja eine Quarterback-Competition hatten, ob Anthony Richardson, den sie ja vor 2 Jahren hoch gedraftet haben, ob der der Starter bleibt oder ob er von Daniel Jones abgelöst wird und der hochgedraftete Mann aus dem eigenen Team hat tatsächlich den Starterposten an Daniel Jones verloren. Das ist schon eine relativ große Geschichte, weil die Hoffnungen, die mit Anthony Richardson verknüpft waren, die waren ja schon groß.
Tja, ich suche gerade jetzt hier nach Anthony Richardson. Tier und ich finde ihn gar nicht.
der muss definitiv im untersten sein.
Okay, Daniel Jones ist die Nummer 30 bei The Athletic, also bei der New York Times, aber das Daniel
Und Richardson ist, glaube ich, die Nummer 32. Also wir reden hier von einem Schneckenrennen zum Starterposten, ja.
Ja. Christian, do you agree mit dieser Entscheidung in Indianapolis? Nicht, dass du sie beeinflussen könntest, aber wenn die Nummer 30 die Nummer 32 ablöst, wenn ich Colts-Fan wäre, ich würde noch nicht den Sekt kalt stellen.
Ich muss aufpassen, dass ich nicht zu stark draufhaue, weil es war ja klar, dass das Thema heute in der Sendung zur Sprache kommt. Ehrlich, wert am längsten habe ich mal gelernt. Es ist für mich ein absolutes Armutszeugnis, sage ich ganz deutlich, weil wir reden davon, dass Anthony Richardson immer noch jünger ist zum Teil als dies oder letztes Jahr gedraftete Quarterbacks. Und mit Daniel Jones hast du einen Spieler, wo du sehr genau weißt, was er ist und vor allen Dingen, was er nicht ist. Der hat vor Jahren mal eine wirklich gute Saison bei den Giants gespielt, wo er davon profitiert hat, dass sie einen unfassbar schlechten Spielplan hatten und dann mit ein bisschen Glück Minnesota in der ersten Playoff-Runde rausgehauen, einen dicken Vertrag kassiert und nie wieder ist was passiert. Und dieses Jahr eben der Wechsel zu Indianapolis, die grundsätzlich ein gutes Roster haben. Ja, mit Tu Felix, Bernhard Reimann als linken Tackle und einer der besseren Offensive Lines der Liga. Ein paar sehr, sehr interessante Skillplayer, insbesondere auch AD Mitchell, würde ich da dieses Jahr einen ganz besonderen Blick richten, nicht nur für die Menschen, die Fantasy Football spielen. Eine Defense, die definitiv verbessert ist, aber trotzdem, der Quarterback begrenzt halt dein Ceiling. Und ich bin sogar so weit zu sagen, und ich weiß, dass das natürlich, gebe ich Andreas, glaube ich, eine schöne Vorlage, dass es eigentlich vollkommen egal ist, ob du 2 oder 10 Spiele gewinnst, wenn deine Upside so begrenzt ist, dass du halt nie um Super Bowl spielen musst. Natürlich ist es vor allen Dingen für den Coaching-Staff relevant. Das ist vollkommen klar. Der da bei Indianapolis ist, weil der sich am Ende natürlich legitimieren muss und du legitimierst dich mit Siegen. Und die Chance ist vermutlich mit Daniel Jones, der dann insgesamt dann doch weniger Fehler machen wird, als das Upside Project Anthony Richardson relativ hoch. Nur, man wusste von vornherein, Anthony Richardson ist ein Project. Jetzt sind wir 2,5 Jahre drin und ich meine, wir reden von einem Jahr, was er komplett verpasst hat, aufgrund von einer Verletzung, extrem früh, was man in dem Sinne nicht zählen kann. Der ist der Theorie ein Second-Year-Player und den setzt jetzt auf die Bank. nochmal, aus sportlichen Kriterien vermutlich sehr wohl gerechtfertigt, in der Hinsicht keine Überraschung, aber verstehen tue ich es trotzdem nicht.
Ich würde so argumentieren, der war von Anfang an ein Projekt. Aus meiner Sicht war der Fehler, ihn im ersten Jahr gleich starten zu lassen. Denn selbst wenn du allen Leuten erzählst, der ist ein Projekt, die Fans sagen, ah, das ist unser Erstrunden-Draftpick, den wollen wir sehen, wir wollen gucken, wie der sich macht. Dann spielt er zwei Spiele und spielt durchwachsen und dann fängt das erste Murren an und dann ist die Frustration groß und auch bei ihm, weil er vielleicht nicht bringen kann, was er eigentlich theoretisch leisten können müsste und so weiter und so fort. Und ich glaube immer, bei solchen Spielern ist es so wie einst bei Patrick Mahomes, oder Aaron Rodgers oder Jordan Love, ist es die beste Entscheidung, sie nicht sofort spielen zu lassen. Sich an dieses Tempo, das in der NFL vorherrscht, zu gewöhnen, ist ein Riesenschritt. Und ich weiß, der hat im College nicht gespielt. Und viele sagen, deswegen muss er in der NFL spielen. Gerade deswegen sollte er in der NFL nicht gleich ins kalte Wasser geworfen werden. Anthony Richardson war, und Christian hat es ja dann auch gesagt, ein Projekt damals, da muss man halt auch damit rechnen, dass es dann schief geht. Ich finde, es wurde von Anfang an nicht richtig gehandelt. Jetzt ist man halt in der Situation, wo man zum einen natürlich das Problem hat, dass die Leistungen nicht gut waren. Zum anderen, Christian hat es angesprochen, er war verletzt. Was macht er dieses Jahr in der Preseason? Er geht raus und ich glaube, beim ersten Spielzug wird er gesackt, weil er einen Blitz nicht richtig liest und bricht sich einen kleinen Finger und ist wieder raus. Also da kann ich dann auch schon verstehen, dass es dann irgendwann so mal so den Punkt erreicht für eine Mannschaft, wo man dann sagt, okay, jetzt haben wir genug gesehen und er hat sich ja auch er war in der zweiten Saison, gab es auch eine Situation, wo er sehr unreif reagiert hat, gegen Ende eines Spiels, wo er sich hat auswechseln lassen in der kritischen Phase, was man nie macht. Da sind halt ein paar Sachen passiert und vielleicht hinter den Kulissen noch mehr, die wir von außen gar nicht sehen. Deswegen denke ich, an der Entscheidung jetzt würde ich nicht mal was kritisieren. Es geht darum, wie die ganze Situation gehandelt wurde. Und ich glaube, das war nicht besonders clever. Und weil du Shedeur Sanders angesprochen hast, sind wir dann beim gleichen Thema, Jens. Shedeur Sanders hat sein erstes Spiel in der NFL bestritten. Je nachdem, wen man zuhört, ich habe nur ein paar Highlights daraus gesehen, hat er solide bis gut gespielt und war danach verletzt. Und jetzt haben die Browns das gemacht, was man ohnehin schon erwartet hat, nämlich den 40-jährigen Joe Flacco zum Starter gekürt, weil dafür ist er eigentlich gekommen. Weil eigentlich klar ist, dass weder Shedeur Sanders noch Dylan Gabriel, den sie dann früher gedraftet haben als Shedeur Sanders, dieses Jahr so weit sind oder zumindest zu Beginn so weit sind, dass sie die Browns führen können.
Tja, Kenny Pickett übrigens Nummer 34 bei The Athletic und damit der einzige.
Kenny Pickett übrigens bei den Browns auch mit dabei und auch verletzt.
Ja, also das ist keine Option. Christian, wenn du sagst Upside, wem würdest du denn, wenn du dir die Quarterbacks so anschaust, also Patrick Mahomes ist natürlich ganz, ganz außen vor, weil er jetzt schon eine historische Figur fast ist oder ist er wahrscheinlich schon. Aber wer hat die größte Upside der aktuellen Quarterbacks und hat diese noch nicht gezeigt? Also haben wir von Joe Burrow schon alles gesehen oder kann Joe Burrow, ich weiß auch nicht, der hat dafür gesorgt, dass mein Sohn die Pittsburgh Steelers verlassen hat und zu den Cincinnati Bengals abgewandert ist. Kann Joe Burrow noch deutlich besser sein, als es bis jetzt war?
Ich glaube, Joe Burrow ist das, was er ist. Und das ist ein sehr, sehr guter Quarterback mit einem durchaus begrenzten Ceiling und einem limitierten Arm. Bis zu einem gewissen Grad, das ist total gemein, als wenn der keinen Ball über 30 Yards werfen kann. Aber er hat halt eben nicht diese absolut herausragenden athletischen Fähigkeiten. Das wusste man aber auch schon vor dem Draft. Und ich glaube, dass Burrow immer ein bisschen verglichen mit anderen Quarterbacks auch untergeht, weil Cincinnati immer noch ein kleiner Medienmarkt ist. Das denke ich schon. Ich nehme schon wahr, dass wir einen relativ guten Read auf die absolute Elite haben. Ich schmeiß mal so zwei, drei Namen rein. Andreas kann das ja dann gerne kommentieren oder dann eigene nennen, weil es mich auch tatsächlich interessiert. Der erste, der reinkommt, so wie gut kann Jaden Daniels in Washington werden? Aha. Zum ersten Jahr. Wie gut kann Jaden Daniels in Washington werden? Der hat sehr viel gezeigt, zugegebenermaßen. Eine Offense von einer Schönheit, wie ich sie einem Cliff Kingsbury nicht zugetraut hätte. In der Form definitiv. Caleb Williams muss man nennen. Caleb Williams mit de facto neuer Offense mit Ben Johnson als Head Coach, der ehemalige Offensive Coordinator der Lions, der mit Sicherheit ein Spieler ist, auf den wir schauen. Und jetzt könnte man noch viele Namen nennen, aber der, wo ich sage, da bin ich dieses Jahr noch am gespanntesten. Und der hat in Ansätzen, für mich in Ansätzen ist gezeigt, aber noch nicht mehr. Das ist Drake May bei den Patriots. Der hat, glaube ich, alle physischen Tools. Ich fand, der war von dem, was er dann letztlich gespielt hat, ein bisschen überschätzt oder overhyped. Aber er hat das Potenzial, glaube ich, sehr, sehr gut zu werden. Das sind drei Namen. Man könnte noch Minimum zwei, drei mehr nennen. Ich will mich aber jetzt erstmal darauf beschränken. Vermutlich, also ich werde auf alle drei logischerweise achten, aber auf Daniels bin ich tatsächlich echt gespannt, weil nach dem ersten Jahr, man muss vorsichtig sein, könnte das jemand sein, der früher oder später zumindest die Upside hat, um in den Top 5 der Quarterbacks reinzustoßen.
Andreas.
Ja, also ich meine, was man nochmal betonen muss beim Thema Upside, da geht es hier nicht um jemand wie, sagen wir mal, Josh Allen oder Patrick Mahomes. Das sind ja voll ausgeformte Quarterbacks, die auf dem Zenit ihres Könnens stehen. Bei Upside geht es ja darum, wer hat das Potenzial, ganz große Schritte nach vorne zu machen. Und Christian hat ja da auch ein paar Kandidaten dann auch ausgewählt. Das Problem bei der Upside ist, Anthony Richardson war zum Beispiel jemand, bei dem man gesagt hat, der hat viel Upside, weil der unglaublich viel physisches und athletisches Talent hatte, aber noch nicht so viel Praxis bei den Details des Quarterback-Spiels. Was ihm jetzt auf die Füße gefallen ist, auch wegen den Verletzungen natürlich. Und ganz klar, die Leute, bei denen man erwartet, dass sie jetzt einen großen Schritt machen, das sind dann halt die in der vergangenen Saison gedraftet worden und wir schon erste Eindrücke bekommen haben. Und bei Jaden Daniels ist es ja eigentlich soweit, weil du hast diese Quarterback-Tiers angesprochen, das macht Mike Sando von The Athletic und die gibt's seit Jahren. Und Jaden Daniels ist da gelandet, da werden Trainer und General Managers aus der NFL befragt über ihre Einschätzung. Das ist also nicht die Einschätzung von Mike Sando, sondern es ist sozusagen ein Ligaschnitt von ungefähr 30 Leuten, waren das früher mal, die er befragt. Wie schätzt er die ein? Und da ist Jaden Daniels auf Platz 6 gelandet. Also der ist schon ganz oben, der klopft dann die Tür zur absoluten Elite, die derzeit besteht aus Matthew Stafford, Lamar Jackson, Josh Allen, Joe Burrow und Patrick Mahomes. Das sind die Top 5. Ja, deswegen, wenn Christian ihn da aufführt, kann ich verstehen. Auf der anderen Seite muss man sagen, so viel Upside ist er gar nicht mehr nach oben, weil er ist schon fast am obersten Level angekommen. Und wenn wir von der Upside reden, reden wir eher halt wirklich von den jüngeren Leuten, wo wir sagen, da ist noch viel möglich. Und bei Drake May und Bo Nix von Denver, die so ungefähr gleich eingeschätzt wurden, jetzt nach ihrer ersten Saison, ist halt schlicht und einfach so, Drake May hat physisch viel mehr Talent als Bo Nix. Deswegen sagt man, bei dem ist, wenn der es schafft, das alles zusammenzusetzen, noch einen Schritt weiter nach oben, weil bei Bo Nix die physischen Limitationen halt irgendwann mal dazu führen werden, dass er aber vermutlich nicht in Tier 1 landen kann. Ja, und das gleiche gilt für einen Caleb Williams, der, je nachdem, wie man fragt, eine durchwachsene Rookie-Saison hatte. Aber bei dem wir halt auch im College gesehen haben, was der in der Theorie alles kann. Und jetzt geht's halt für ihn darum, das auf dem NFL-Level durchzusetzen.
Kann man die Frage nicht verkneifen, Christian? Er ist abgerutscht in das Tier-3-Level und war über viele, viele Jahre, wenn nicht sogar die Nummer 1, aber jedenfalls Top 5. Aber Aaron Rodgers bei den Steelers haben wir möglicherweise vor vielen Wochen schon mal besprochen, als es publik geworden ist, aber was wird das? Was kann das sein? Die Steelers haben ja immer gut davon gelebt. Gut, Roethlisberger in seiner Endphase, weiß ich nicht, musste er mehr werfen, weil er sich überhaupt nicht mehr bewegen konnte. Aber das ist ja eigentlich kein Aaron Rodgers Team. Wird das Pittsburgh Steelers Team 2025, 26 dann doch ein bisschen einen anderen Stil machen, Stil bringen als den, den wir über Jahrzehnte kennen?
Nee, und ich glaube, dass ihnen das extrem gut tun wird. Ich glaube, das wird ein Team sein, was den Ball laufen wird. Mit Jalen Rollins, mit Caleb Johnson, noch einen extrem spannenden Rookie in der dritten Runde gedraftet. Generell, wenn ich mir anschaue, was sie auf Running Back haben, das macht richtig Spaß. In der O-Line haben sie in den letzten zwei, drei Jahren richtig gute Leute gedraftet. Zach Frazier ist so ein Center, wo du als Defensive Tackle überhaupt keinen Bock hast, dass der dir gegenübersteht, weil der echt bösartig spielt. Das meine ich mit allem, mit aller gebotenen Wertschätzung für diese Position. Auch Receiver, muss ich sagen, sehr, sehr untypischen Steelers-Move gemacht und für DK Metcalf getradet. Mit Roman Wilson, von dem man im Camp sehr viel Gutes hört. Jemand mit unglaublich Geschwindigkeit, der dem Slot richtig wehtun kann. Ich glaube, dass das eine richtig gute, eine balancierte Offense sein kann. Wo, man muss ja auch ehrlicherweise sagen, dass Rodgers zwar verhältnismäßig vernünftige Receiver, beziehungsweise er hatte einen sehr, sehr guten Receiver mit Garrett Wilson, aber die Line war nicht besonders gut, das Skillpersonal war selber nicht besonders überragend. Die Defense, glaube ich, wird immer noch eine starke Rolle spielen. Vielleicht wird sich Rodgers mal gut tun. Die Frage ist, ob er das von seinem Mindset hinbekommt, wenn er in anderen Abführungszeichen eine Joe Flacco-Rolle spielen muss. Nämlich ein bisschen auf verwalten, die Bälle verteilen, Play-Action. Ich denke, dass Pittsburgh viel damit arbeiten wird, Spiele zu kontrollieren. So nach dem Motto, wir müssen keine 40 Punkte scoren, um diese Spiele zu gewinnen. Und dann ist es definitiv ein Kandidat, weil Mike Tomlin einfach auch einen sehr, sehr hohen Floor als Coach hat. Ich weiß halt nur nicht, wie viel er noch im Tank hat, aber es könnte für ihn seit langem mal die Situation sein, dass er nicht als der absolute Heilsbringer kommt, sondern wir brauchen einen funktionalen Quarterback. Das ist das, was Pittsburgh braucht. Und wenn sie den haben, dann spielen sie in der AFC auch vorne mit.
Folgendes würde ich dazu einwenden. Ich glaube, Aaron Rodgers sieht sich selbst als Heilsbringer. Ja. Um nicht Heiland zu sagen, weil bei all dem, was der in den letzten Jahren so von sich gegeben hat, muss man ja schon doch da auch vom starken Realitätsverlust ausgehen. Aber was Aaron Rodgers über die letzten Jahre gemacht hat, das war unter Matt LaFleur in Green Bay, wo ja eigentlich eine Offense kommen sollte, die sich so ein bisschen ans Shanahan-System anlehnt, weil das System ist, das LaFleur gelernt hat. Der musste sehr viele Kompromisse eingehen, weil Aaron Rodgers sehr genaue Vorstellungen davon hat, wie seine Offense aussehen soll. Er will bestimmte Dinge machen und andere Dinge will er nicht machen. Und als er zu den Jets gegangen ist, hat er im Prinzip das Gleiche mitgenommen. Er hat ja noch seine ganzen Buddies noch mitgenommen, seine besten Kumpels, die mit denen er gut auskommt. Die haben dann die Jets auch noch verpflichtet, nachdem sie Green Bay im Jahr vorher auch nochmal ihnen Verträge gegeben hat und so weiter und so fort. Er hat also sich so ein Kokon gebaut, wo er sich dann wohlfühlt, wo die Plays die gleichen sind wie früher. Aaron Rodgers ist zum Beispiel jemand, der keine Motion vorm Spielzug mag, was heutzutage eigentlich aus der Mode gekommen ist in der NFL. Wenn man die Vorteile von der Motion, weil die so vielfältig sind. Und dann kommt auch noch dazu, dass er inzwischen wirklich dazu übergegangen ist, viele Teile von dem, was er früher mal gemacht hat, schlicht und einfach wegzulassen. Also man könnte sagen, Aaron Rodgers heutzutage ist ein Quarterback, der wirft Screens und der wirft tiefe Bälle. Und er will den Ball so schnell wie möglich loswerden, damit er nicht gehittet wird. Und das sind ernsthafte rote Flaggen, wenn es darum geht, was kann man von dieser Offense erwarten. Wenn also Aaron Rodgers, der Aaron Rodgers bleibt, der er die letzten Jahre war, und Christian hat jetzt ein Argument angeführt, dass es vielleicht hoffentlich für alle Beteiligten nicht mehr der Fall ist, aber wenn er der bleibt, der er die letzten Jahre war, und wenn er eins ist, nach meiner Einschätzung, dann stur, ne? Dann wird sich daran nicht sonderlich viel ändern und dann wird auch die Offense limitiert sein auf diese Dinge, die Aaron Rodgers gerne macht und für den er glaubt, dass er sie gut macht. Und wir haben gesehen, was das in der letzten Saison bei den Jets war. Es war nicht immer katastrophal schlecht. Er war nicht der schlechteste Quarterback der Liga. Aber wir reden hier vom ehemaligen MVP. Und der gehört halt, der ist jetzt hier auf Platz 16 in diesem Quarterback-Tier. Im Prinzip ist er für meinen Geschmack da sogar noch zu hoch bewertet. Also, meine Zusammenfassung nochmal, wenn sie es schaffen, Aaron Rodgers dazu zu bringen, Sachen zu machen, die er in den letzten Jahren nicht machen wollte, dann wäre das gut für die Steelers. Wenn das der gleiche Aaron Rodgers ist, den wir bei den Jets und in den letzten Jahren bei Green Bay gesehen haben, wird Pittsburgh nicht sonderlich erfolgreich sein.
Eine Sache dazu noch, Christian. Ich bin hier in New York und ich habe noch preciously wenig Sportradio gehört, aber wenn ich sehe, wo die beiden Starting QBs der New York Giants mit Russell Wilson und der New York Jets mit Justin Fields gerade platziert sind, dann frage ich mich, wo ist die Upside jetzt ganz generell gesehen? Gibt's für die beiden New Yorker Teams überhaupt irgendeine Upside?
Sie werden halt beten, dass Jackson Dart irgendwann startet und das gut macht. Ich muss ja zugeben, ich weiß nicht, wie es dem Kollegen Renner geht, der die Preseason schon ein bisschen länger verfolgt als meine einer, aber diese Lobpreisung in der Preseason, wo jeder irgendwie, Coaches nennen das Vanilla Defense spielt, also im Prinzip nichts Kompliziertes. Lustigerweise hatte Jackson Dart mit simplen Defenses genau wenig Probleme, sondern erst als es kompliziert wurde. Also die Upside ist vermutlich Jackson Dart. Die Upside ist aber auch einfach, dass du bei den Giants ein gutes Laufspiel haben wirst, weil die Line ist keine komplette Katastrophe. Du hast mit Neighbors, Robinson und Slayton noch Leute, die die Defense tiefziehen können, um dann eben Löcher für das Laufspiel zu ziehen. Eben dann vor allen Dingen für Tyrone Tracy und Devin Singletary. Defense ist meiner Meinung nach auch ziemlich gut. Also die haben auch gute Leute in der Free Agency geholt. Ich denke schon, dass die um einen ausgeglichenen Rekord mitspielen können, wenn Wilson funktional ist. Bei den Jets ist mein Concern insofern größer, weil ich tatsächlich einfach nicht mehr an Justin Fields glaube. Auch da, der ist noch verhältnismäßig jung, ist jetzt aus Pittsburgh gekommen. Das heißt, du hast ihn ja First Hand jetzt die letzten Jahre mitunter auch gesehen. Der hat ja seine Spiele auch gewonnen. Aber da sehe ich nicht, dass sie so stabil sind. Ja, sie haben ein relativ junges Tackle-Duo mit First John aus dem letzten Jahr und diesem Jahr. Fashanu hat auch Verletzungsprobleme gehabt. Und wenn ich mir die Receiver-Crew so angucke, dann sehe ich da Garrett Wilson und das war es dann auch schon so gut wieder wie wird eine Menge Last auf Breece Hall und Brian Allen liegen in der Offense. Das Ding ist halt, so lustig es halt klingt, ich kann mich nicht an Jets Team erinnern, was wirklich eine katastrophal schlechte Defense hat. Es hat nicht die Qualität wie unter Rex Ryan in den 2000ern, die AFC Championship Games, aber die sehe ich beide nicht im vorderen Drittel. Um es mal vorsichtig zu formulieren, ich glaube, die Giants sind grundsätzlich die Mannschaft, wo ich nicht komplett geschockt wäre, wenn sie irgendwie um eine NFC Wildcard mitspielen würden.
Ja, ich glaube, wenn wir jetzt insgesamt über die Quarterback-Situation reden, die kommt zwar aus unterschiedlichen Richtungen. Justin Fields, Christian hat es ja gesagt, noch ein relativ junger Quarterback, der allerdings auch schon eine ganze Menge mitgemacht hat und das wenigste davon war positiv. Russell Wilson, der seine besten Jahre allerdings auch schon sehr lange hinter sich hat. Und was auch immer diese New Yorker Teams machen, wenn wir jetzt beim Thema Quarterback sind, die Wahrscheinlichkeit, dass Russell Wilson und Justin Fields der wichtigste Faktor im Erfolg dieser Teams sein wird, ist sehr gering. Die Hoffnung wäre, dass sie ihnen nicht die Chance geben, die Chance nehmen, erfolgreich zu spielen. Darum wird es wahrscheinlich eher gehen. Russell Wilson, da muss man ganz klar sagen, da zeigt der Pfeil seit sehr langem nach unten. Bei Justin Fields gibt es natürlich noch eine kleine Hoffnung, aber bei dem ist halt das Problem, er ist ein super viel physisches Talent, ist einer der besten Läufer auf der Quarterback-Position, hat einen sehr starken Arm. Aber da sind wir halt genau bei dem gleichen Problem wie bei Anthony Richardson, dass die Details des Quarterback-Spiels, die sind's, wo es bei ihm hakt. Und bei Justin Fields war immer das Problem, dass er zu lange gebraucht hat zu identifizieren, was vor ihm passiert ist. Und deswegen halt auch viele, viele freie Receiver schlicht und einfach nicht bedienen konnte, weil er gedanklich nicht schnell genug war.
Bedient werden die Musikfreunde. Was ist das für ein geiler Übergang? Jeden Sonntag um 12 Uhr vergangene Woche war eine fucking Legende am Start, möchte ich nur nebenbei sagen. Andreas, einen international erfolgreichen Musiker interviewt. Und
aus Elversberg.
Naja, das ist ja gut, aus der Stadt des Fastaufsteigers. Was wird es diese Woche geben, Andreas? Weißt du das schon?
Ja, diese Woche gibt es einen Rückblick auf das definitiv legendäre Musikjahr 1975.
Oh, da bin ich schon gespannt. Ich kenne die Playlist noch nicht, aber ich freue mich schon drauf. Das war's mit dem Football.
Es werden Bands dabei sein, von denen du schon mal gehört hast.
Das ist zuckersüß. An dieser Stelle kann ich jedem nur empfehlen, Rest is History, den Podcast zu hören. Da geht es zwar nicht um Musik, aber da zum Beispiel das Jahr 1968 in den USA auch sehr spannend. Danke, Andreas. Danke, Christian. Kurze Pause in der Big Show 723.
Hallo, hier ist Herr Roskopf, Tischtennis-Bundestrainer. Ihr hört Sportradio 360.
So, Herrschaften, die Big Show 723, Sportradar 360 geht weiter mit dem Motorsport. Zunächst mal ein Solo für Stefan, der Voice Heinrich. Grüß dich, der Voice.
Ich grüße dich aus dem kleinen Apfel in den Big Apple.
Ja, tatsächlich, der kleine Apfel in Tübingen. So, ja, wir wollen zurück und nach vorne schauen, zurück nach Spielberg zum Red Bull Ring, MotoGP am vergangenen Wochenende. Es gibt viele Themen. Das erste Thema, das ich habe, Stefan, wir erinnern uns beide daran, als dieser Kurs noch das heller Licht S hatte, dann gab es, es war glaube ich die Schönberg gerade, ich kann mich nicht ganz genau erinnern. Als jedenfalls war dieser Kurs früher viel länger. Jetzt hat man sicherlich aus guten Gründen das Ganze ein bisschen verkürzt und hat aber eben auch für die MotoGP diese Long Lap, also wenn sich jemand was zu Schulden kommen lässt, dann muss er in die Long Lap gehen. Mhm. Und Alex Marquez meinte, und ich finde auch zu Recht, dass diese Long Lap verglichen mit der Länge des Kurses am Red Bull Ring besonders lang ist. Also mit anderen Worten, man verliert verhältnismäßig mehr Zeit dort als auf anderen Kursen. Bin ich da komplett auf dem falschen Dampfer oder habe ich Alex Marquez vielleicht auch ein bisschen falsch verstanden?
Nee, du hast es richtig verstanden und ihr seid beide nicht auf dem falschen Dampfer, aber klar ist auch, das ist ein Straflayout. Das heißt, du sollst extra Zeit verlieren. Du wirst bei keinen zwei vergleichbaren Rennstrecken im MotoGP-Kalender auf den Meter genau eine Strafrunde hinbekommen, eine Penalty Lap. Es ist einfach vom Layout der Rennstrecken überhaupt nicht möglich. Dass die jetzt in Österreich am Red Bull Ring tatsächlich besonders lang ist, ist richtig. Auch haben wir auch teilweise schon Long Lap gesehen in diesem Jahr, bei denen du wahnsinnig abbremsen musstest. Währenddessen zum Beispiel in Le Mans, die war relativ zügig und in Assen. Aber du wirst es nicht hinbekommen und eine Strafe ist eine Strafe und die kann nie immer exakt gleich sein. Man hätte darüber diskutieren können, nicht, dass dieses Layout vielleicht unglücklich ist, weil ich glaube, das ist eine ganz gute Stelle, wo man das hingelegt hat. Aber ob man dann tatsächlich beim Strafmaß, wenn man weiß, das nächste Rennen ist der Österreich Grand Prix für die Motorräder in der Königsklasse, dass man dann sagt, okay, für eine relativ herbe Strafe gibt es in diesem Fall dann nicht zweimal Long Lap, sondern nur einmal, weil die halt 2-3 Sekunden mehr kostet als auf einer vergleichbaren Rennstrecke. Aber ehrlich gesagt sind das Petitessen. Fakt ist, der Alex hat die Strafe zu Recht bekommen. Hat jede Long Lap versaut natürlich dem Fahrer ein bisschen das Rennen, ist gar keine Frage. Dass du darüber nicht glücklich bist, ist auch klar. Aber dass er hinterher sagt, also die in Österreich besonders heftig und daraus resultieren wünscht, würde er sich deutlich mehr Kontinuität wünschen beim Strafmaß, das ist ehrlich gesagt neben Kriegsschauplatz und ziemlich albern. Denn das ist nicht zu machen. Und klar ist, wenn du dich richtig vorher bei den Rennen vorher richtig fällst, kriegst du gar keine Strafe. Also Junge, in diesem Fall Alex, Mund halten, Helm, Visier runter und weitermachen. Das war keine sehr sinnvolle Aussage.
Gut. Also gewonnen hat natürlich, möchte man sagen, beide Rennen, Sprint und den Grand Prix dann der Bruder, Marc
Marquez. Aber interessanterweise für Marc, Marquez tatsächlich bei seinen unglaublich vielen Siegen war das der erste Grand Prix-Sieg dann am Sonntag in Österreich. Er hatte vorher da noch nicht gewonnen, in keiner Klasse. Das ist also schon ungewöhnlich. Insofern hat er die Scharte jetzt auch ausgewetzt.
Ja, und es war ja nicht eigentlich, sondern es war der Heim-Grand Prix für KTM. Mhm. Lass uns mit dem Sportlichen anfangen. Pedro Acosta, Dritter im Sprint, Vierter dann im Grand Prix. Es ist halt wahrscheinlich nicht viel mehr drin mit der KTM. Brad Binder war am Sonntag, glaube ich, beim Grand Prix circa Sechster. Das habe ich jetzt nicht mehr ganz auf dem Schirm.
Es waren aber drei KTMs am Sonntag in den Top 7. Das hatten wir so oft auch noch nicht.
Aber es war dann doch kein Heimrennen, weil der Voice, ich habe das hier in der US of A nicht so richtig mitbekommen. Aber du sagst mir, der Zuschauerzuspruch war nicht gut.
Ja, der war wirklich eher mau und eigentlich sogar ein bisschen erschreckend, denn was wir ja wissen, der Energietrinkhersteller aus Österreich, dessen Namen wir uns jetzt verkneifen. Wenn die was organisieren, dann ist da ein tolles Rahmenprogramm. Und das war in Österreich sowohl bei der Formel 1 wie bei MotoGP in den letzten Jahren immer ein extrem hoher Standard. Das heißt, du bekommst wirklich für die Eintrittskarte am Wochenende eine Menge Spektakel, eine Menge Unterhaltung geboten. Trotzdem war in diesem Jahr ein merklicher Rückgang auf den Tribünen zu verzeichnen. Das hing sicherlich damit zusammen, und das ist auch eine rein österreichische Geschichte. KTM hat natürlich für ordentlich Nationalstolz gesorgt. Und die wirtschaftlichen Turbulenzen, über die wir ja hier, Jens, bei dir in Sportradio im Winter auch ausführlich und mehrfach umfassend berichtet haben, haben mit Sicherheit dafür gesorgt, dass eine Menge KTM-Fans jetzt einfach nicht mehr kommen. Ganz offensichtlich, das haben ja einige Leute bestätigt, die am Wochenende vor Ort waren, hast du so gut wie kaum KTM-Motorräder gesehen. Aus finanziellen Gründen kann jetzt die Firma KTM gerade ja aus der Insolvenz raus natürlich jetzt auch keine KTM-Tribüne mehr haben und dann gleich mal für Anfang an, sagen wir, 10.000 Tickets abnehmen, die man dann verschenkt an Mitarbeiter. Das ist alles aktuell in diesen heiklen Zeiten, wo jetzt die Serienproduktion gerade wieder angefahren ist und wo man sich gerade so gerettet hat von dem dünnen Eis des Komplettkollapses. Das ist natürlich jetzt nicht mehr drin. Ich glaube aber auch, dass tatsächlich ein paar andere Faktoren noch mit reinspielen. Das hängt mit den allgemeinen Lebenskosten zusammen, die ja vergleichbar hoch sind in Österreich wie in Deutschland. Aber die Preise in Österreich sind relativ hoch, die Eintrittspreise. Das hängt damit auch zusammen, dass du ja nicht nur ein Ticket brauchst, sondern eben auch essen gehen musst, was du knabbern brauchst, plus Übernachtung, wenn du eben nicht von vor Ort kommst. Und das summiert sich dann schon zu einer Summe, wenn du zu zweit oder zu dritt hingehst, eigentlich von einem, sagen wir mal, 2- bis 3-wöchigen Sommerurlaub im Süden. Und dann ist die Frage, wie oft machst du das im Jahr? Wie oft kann sich das ein Durchschnittsverdiener tatsächlich erlauben? Brünn zum Beispiel ist ja von Wien aus gesehen näher an der österreichischen Hauptstadt als der Red Bull Ring. Das heißt, das ist natürlich eine prima Alternative bei deutlich niedrigeren Kosten. Und da Brünn in diesem Jahr nun ja wieder in der MotoGP dabei ist und jetzt auch in den nächsten Jahren einen Vertrag hat, da sind, glaube ich, sehr viele Leute, die letzten Jahr noch am Red Bull Ring waren, jetzt nach Brünn ausgewichen. Dazu kommt, dass es wir in diesem Jahr auch wieder gehört haben, wie schon in den letzten Jahren, es gab von Anwohnern am Red Bull Ring relativ viele Beschwerden bei der Polizei über die Partynächte auf den Campingplätzen. Das ist in Brünn überhaupt nicht, weil die Rennstrecke in Brünn liegt komplett außerhalb der Stadt, in einem Waldgebiet. Da beschwert sich keiner über zu viel Lärm. Also es waren, glaube ich, eine Menge Faktoren, die da reingespielt haben. Und auch Sachsenring, gehe ich auch davon aus, dass da inzwischen eine Menge Leute ausweichen. Denn auch da waren die Kosten insgesamt deutlich günstiger. Also Schnitzel weg für, ich glaube, 11 oder 12 € am Red Bull Ring, das ist dann schon eine Hausnummer. Das ist, da bleibt ein bisschen was hängen, würde ich sagen. Und das ist alles, glaube ich, in Brünn und am Sachsenring eben vergleichbar günstiger.
Meine Überlegung, die ich noch einbringen möchte, ist vielleicht die, dass die MotoGP trägt sich ja im Grunde genommen in den deutschsprachigen Ländern, auch in Brünn, einfach durch die Attraktivität des Gesamtprogramms selbst. Aber früher oder später wird man vielleicht auch wieder mal einen Lokalmatador brauchen. Und der letzte, der mir in Österreich zumindest einfällt, korrigier mich bitte, war der Gustl Auinger vor ungefähr
5 Jahren.
Und danach ist niemand nachgekommen. Und okay, in Deutschland hat es einen kleinen...
In Deutschland haben wir es aber auch nicht. Ja. Das ist ja auch noch genau. Also da ist der Stefan Bradl und der Sandro Cortese sind ja auch schon, deren Weltmeistertitel sind ja auch schon weit über ein Jahrzehnt her. Also das ist sicherlich auch ein Punkt, wenn da ein starker Österreicher, sagen wir mal, in der Moto 2, in der Moto 3 wäre, würde es sicherlich auch Zugpotenzial für Zuschauer haben in Österreich, keine Frage. Nur das gilt eben auch für den Sachsenring und da funktioniert es. Also das sind in den letzten Jahren die Zuschauerzahlen wirklich, die ohnehin schon auf hohem Niveau waren, weiter deutlich gestiegen, jedes Jahr im zweistelligen Bereich plus. Das ist sehr erfreulich, aber die Frage ist eben, wie viel solche Veranstaltungen kannst du dir finanziell leisten? Wobei wir auch noch sagen wollen, trotz den zurückgehenden Zuschauerzahlen jetzt auf dem Red Bull Ring ist natürlich auch der Motorrad Grand Prix von Österreich eine der größten Sportveranstaltungen Österreichs, gar keine Frage.
Ja, kein Zweifel. Gut, Formel 1 größer und dann haben wir die Vierschanzentournee im Winter und dann Kitzbühel. Ja, und so viele sind es nicht. Also Top 10 auf jeden Fall. So, Eddie schreibt mir gerade, sitze beim Zahnarztfest, also gutes Gelingen, auch von unserer Seite aus, kein Spaß. Aber das macht er natürlich nur, damit er fit wird wahrscheinlich. Apropos Sachsenring, am kommenden Wochenende, es geht in die Endphase der DTM, was soll man sagen, The Voice? Der Sachsenring steht an, es sind insgesamt noch drei Rennen, nämlich Sachsenring, Österreich und dann das große Finale am Hockenheimring. Und es ist und bleibt spannend. Ist der Sachsenring jetzt für irgendeinen Fahrer, für irgendein Fabrikat wie zugeschnitten?
Ja, ist es. Also man muss sagen, wir hatten jetzt am vergangenen Montag auch noch einen Testtag, einen offiziellen DTM-Testtag auf dem Sachsenring, den alle Teams genutzt haben. A, ist relativ viel von Ferrari zu erwarten. Jack Aitken, der am Samstag ja beim letzten Rennen am Nürburgring gewonnen hat und mitmischt in der Titelvergabe im Ferrari, die sollten da eigentlich gut sein. Und das Ganze aber natürlich vorbehaltlich wieder der technischen Einteilung der BOP. Haben wir letzte Woche bei dir hier im Benzintalk auf Sportradio, Jens, haben wir darüber gesprochen, dass die verschiedenen Autokonzepte der Hersteller angeglichen werden müssen im GT-Sport. Das ist weltweit so und eben auch in der Vorzeigeserie Deutschlands in der DTM so. Erfreulich ist, dass tatsächlich auch am Sachsenring der Zuschauerzuspruch toll ist. Es sind sehr viele Tickets verkauft worden und das setzt den Trend fort, dass wir in diesem Jahr nach der Talsohle vor 2,5 Jahren, wo wir ja gar nicht wussten, ob es die DTM weitergeben wird. Also die Tendenz ist klar auf Wachstum und auch die Industriesponsoren melden sich wieder. Beim Zuschauerzuspruch ist vor allem sehr erfreulich, Jens, dass wir tatsächlich bei den Ticketinhaber rund um 18 Jahre und drunter fast 40% mehr haben. Das heißt, es wird ja auch immer wieder gesagt, ja, es gibt jetzt diese anderen Entertainment-Optionen wie Gaming und weiß der Geier was alles. Die jungen Leute sind auch nicht mehr so fasziniert vom Auto wie wir, du und ich früher. Aber ganz offenbar zieht der Motorsport und gestiegene Ticketverkäufe, vor allem beim jungen Publikum, ist natürlich toll. Das hilft. Das setzt sich jetzt am Sachsenring fort. Ferrari dürfte da vorne zu erwarten sein. Dann Kurvenmonster Mercedes. Der Sachsenring ist eine Kurvenkombination nach dem anderen. Also die Mercedes sollten stark sein. Das dürfte für zum Beispiel Tabellenführer für Lucky Auer gut sein. Der sollte da vorne mitmischen können. Beim Testtag war Jules Gagnon im AMG Mercedes der schnellste. Wen die Rennstrecke nicht so liegt, weil kaum lange Geraden, sind es die BMW, also René Rast, Marco Wittmann, die dürften da wieder ein bisschen mehr Probleme haben als am Nürburgring. Und Porsche, da reden wir vom Tabellenzweiten, Andy Preining. Porsche ist ein Traktionsmonster mit dem Heckmotor auf der Hinterachse. Das sollte Sachsenring, musste aus vielen Kurven raus beschleunigen. Die sollten da auch sehr gut sortiert sein. Und das Ganze aber immer, und das ist das Kleingedruckte, vorbehaltlich der am Freitag veröffentlichten BPO, also der Balance of Performance der einzelnen Hersteller für dieses Rennwochenende, das drittletzte der Saison.
Habe ich da jetzt den Namen Lucky Auer überhaupt nicht gehört, der Voice, der ja der Führende ist?
Doch, habe ich gerade gesagt, im Mercedes.
Ich war unaufmerksam. Tut mir leid.
Gute Chancen, aber klar ist auch, dass bei ihm es zwei Gründe gibt für den sehr starken bisherigen Saisonverlauf. Er sagt selber, er ist weniger emotional als früher, er ist ausgeglichener. Das, glaube ich, hängt auch tatsächlich mit dem höheren Alter zusammen. Dann B, hat er mit Landgraf Mercedes eine Truppe, die im letzten Jahr aussetzen musste. Die haben einfach die Sponsoren nicht gefunden. 2024 also nicht dabei. 2023 im ersten Jahr, als der ADAC die Rennserie gerettet hat, waren sie noch dabei. Die legen natürlich in diesem Jahr alles rein, um zu zeigen, dass es in jedem Fall 2026, 2027 auch die entsprechende Förderung und Unterstützung durch Sponsoren kriegen. Die sind ein bisschen die Haarspitzen motiviert. Und ganz klar auch dieser, wenn man es jetzt so willst, Comeback, das persönliche Comeback von Lucky Auer nach seiner extrem schweren Unfallverletzung in Daytona beim 24-Stunden-Rennen, vor 2 Jahren. Es hat ihm ja fast ein Jahr, komplettes Jahr gekostet, bis er wieder einigermaßen fit war und eine komplette Renndistanz ohne Schmerzen absolvieren konnte. Also da hat er eben auch intensiv an seiner Fitness gearbeitet, sehr, sehr viel getan. Und da kommt eins zum anderen. Während es bei ihm also wirklich gerade ja vorbildlich und sehr gut läuft, müssen wir sagen, Firma Abt, 25 Jahre ja im Audi-Lager und sehr viele Jahrzehnte immer um der Titelvergabe dabei. Wir haben jetzt in diesem Jahr den schlechtesten Saisonstart für die Traditionsmarke Abt, die ja jetzt auf Lamborghini gewechselt ist, seit 26 Jahren, also historisch schlecht. Und das wollen wir hoffen, dass das nicht so bleibt, dass da sich auch ein bisschen was tut. Vor allem für Mirko Bortolotti tut's mir wirklich leid. Im letzten Jahr der Champion mit der Nummer 1 und ein absolut souveräner, verdienter Meister. Der hat das Rennfahren nicht verlernt, sondern die Abt-Truppe hat, glaube ich, die Herausforderung nach so vielen Jahren mit einem Auto, das sie gut kannten, Audi, die ja jetzt alle Ressourcen nur noch auf die Formel 1 und nicht mehr auf den GT-Sport legen. Deswegen der mehr oder weniger erzwungene Wechsel Richtung Lamborghini. Ich glaube, die haben das unterschätzt. Die haben auch die Möglichkeit gehabt, ein paar sehr gute Lamborghini-erfahrene Ingenieure zu bekommen. Die waren nicht ganz billig und da hat Abt gesagt, nee, das Geld geben wir lieber nicht aus. Ich glaube, im nächsten Jahr oder jetzt im Winter zumindest werden die alles dran setzen, damit so ein Desaster wie jetzt in diesem Jahr nicht nochmal passiert. Also wir sollten sagen, wirklich 26 Jahre DTM, Abt Sportsline, 17 Mal Chancen auf dem Titel und in diesem Jahr sind sie so schlecht wie noch nie.
So, jetzt Stefan Ehlen scharrt schon mit den Füßen, ich sehe ihn schon in der Leitung, aber jetzt nur mal zu meinem Verständnis. Stefan, komm bitte auch mit rein, aber was heißt das genau? Also Abt ist ein Unternehmen, das sich Autos einkauft. So, und in diesem Jahr musste ihm der Lamborghini sein, weil Audi nicht mehr mitmachen wollte. Und die kaufen dann, was genau macht dann Abt? Und kauft eben keine Ingenieure ein, weil sie zu teuer sind. Was kriegen die geliefert von Lamborghini?
Die kriegen von Lamborghini die Autos geliefert und ein bisschen technischen Support. Also keine Werksingenieure, das hat die Motorsportabteilung von Lamborghini gar nicht, denn die besteht nur aus einer Handvoll Leuten. Okay. Und genau aus dem Grund haben die jetzt gerade das Sportwagen- und Hypercar-Projekt mit Höhepunkt Le Mans auch wieder eingedampft, weil die gemerkt haben, mit so wenig Leuten können die auf dem Niveau nicht auch noch um Le Mans-Sieg fahren. Das geht einfach nicht. Sie werden sich weiter also auf GT3 konzentrieren und die Unterstützung für Lamborghini-Teams weltweit, eben auch in der DTM. Aber man muss natürlich schon sagen, dass Abt ganz offensichtlich diese kleinen und speziellen Kniffe, die du bei jedem Auto lernen musst, das ist Teil des Lernprozesses, einfach so noch nicht kapiert haben. Denn gerade was Fahrerische angeht, in Bortolotti letztes Jahr Champion, Niki Thiem ist einer der allerschnellsten Rennfahrer mit Autos, mit Dach. Alles, was 4 Räder hat, kann der unglaublich schnell bewegen. Dass die jetzt überhaupt keine Chance haben und so dramatisch hinterherfahren, hängt rein mit der Technik zusammen und offenbar auch mit der Teamstruktur. Die haben natürlich schon Ingenieure, aber die haben jetzt bei Abt eben Ingenieure, die sich mit Audi auskennen und nicht mit Lamborghini. Und offenbar hat man das tatsächlich ein bisschen, hat man das dramatisch unterschätzt und hat gedacht, wir können es so mit Halbgas, können wir den Wechsel hinbekommen und haben sich da die Herausforderung unterschätzt und sich selbst überschätzt. Das ist allerdings im Motorsport, lieber Stefan, nicht unüblich.
Ja, was soll ich sagen? Das ist tatsächlich so. Also es gibt immer Teams, die kommen ein bisschen besser mit manchen Dingen klar. Es gibt ja auch durchaus Einheitsserien, wo das Material gleich ist. Da müssen Fahrer und Team gemeinsam den Unterschied machen. Und da ist es ja auch nicht so, dass alle zeitgleich fahren, ne? Also da ist der Fahrer natürlich der entscheidende Faktor, aber auch das Team, wie das Team das Auto einstellt. Und das ist immer wieder so gewesen, tatsächlich, wenn da frisches Material reinkommt. Manche wissen das gut umzusetzen, andere haben eine längere Anlaufzeit und bei Abt, die sind ja wirklich mit Audi verheiratet, ne? Das ist ja so. Und die haben jetzt so lange mit dieser Technik gearbeitet, jetzt kommt was ganz anderes, zwar aus der gleichen Konzernfamilie, wenn man so will, aber trotzdem ist es halt was, ja, eben eine andere Materie, eine andere Technik, eine andere Logik. Damit muss man halt umgehen lernen und ja. Das Ergebnis ist dann halt nicht immer nur erste Klasse, sondern vielleicht auch mal zweite oder dritte.
Okay, gut. Also, herzlich willkommen, Stefan Ehlen. Wir machen eine kurze Pause und plaudern dann über die Formel 1.
Grüß euch, hier ist der Werner Schlager und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 723. Weiter geht es im Text mit dem Motorsport, mit Stefan Ehlen, Formel 1.de und mit Stefan The Voice Heinrich. Und wenn ich auf unter Anführungszeichen dein Portal schaue, lieber Stefan Ehlen, dann gibt's hier, einfach weil saure Gurkenzeit ist, ein Zitat von Stefano Domenicali. Ich glaube, es kommt aus der Sportbild, dass die Tür für einen Deutschland-Grand Prix, für die Rückkehr eines Deutschland-Grand Prix eigentlich offen stünde, aber nicht mehr lange. Ist das eine gute alte italienische Verhandlungstaktik, die wir auch in diversen Spielfilmen von Francis Ford Coppola vielleicht schon gesehen haben? Oder ist diese Tür überhaupt nicht auf, weil es zu viele Bewerber und zu wenige freie Rennwochenenden gibt?
Ich würde mal sagen, das ist einfach nur graue Theorie. In der Theorie kann natürlich Deutschland jederzeit wieder einen Grand Prix kriegen. Also die Formel 1 wäre ja blöd, sie würde sich diese Möglichkeit versperren. Ja. Und insofern ist der Domenicali natürlich auch Politiker genug, um zu sagen, ja, wenn ihr wollt, dann könnt ihr natürlich. Wir haben da quasi Plätze, aber halt nicht genug, weil irgendwann kommt das Interesse aus anderen Ländern. Also Deutschland müsse sich schon was einfallen lassen. So muss man das quasi verstehen. So viel zur Theorie. Die Praxis ist halt, weder Hockenheimring noch Nürburgring wollen und können sich unter den aktuellen Umständen die Formel 1 leisten. Die sagen beide, und das zu Recht, wenn wir das machen, dann soll das bitteschön aber so sein, dass wir wenigstens eine schwarze Null haben oder im Optimalfall sogar was dran verdienen unter den aktuellen wirtschaftlichen Voraussetzungen und ohne Sponsoren, ohne Beteiligung von vielleicht einem Autohersteller, ist das aber bei einem Event dieser Größenordnung nicht stemmbar. Und du hast halt auch das Risiko, am Ende kommt halt niemand. Und das haben wir in Deutschland einfach schon viele Jahre lang gesehen. Die Rennstrecken waren nicht mehr ausverkauft. Wir sehen jetzt gerade in Spa, in Zandvoort, vielleicht auch noch in Spielberg, dass die Fans von Max Verstappen schon dafür sorgen, dass die Ränge dann voll werden. Aber selbst in Spielberg am Red Bull Ring sind die Zuschauerzahlen bei Formel 1 rückläufig. Nicht viel, es sind 2.000, 3.000 Zuschauer pro Jahr, aber eben das Maximum ist dort schon überschritten worden. Und das muss einem umso mehr dann nochmal zu denken geben, ob es das wert ist, das Risiko einzugehen, in Deutschland einen Grand Prix zu machen. Weil ich glaube auch, die Formel 1 ist so international und das weiß auch ein Neueinsteiger Audi, da ist man nicht angewiesen auf ein Heimrennen. Man kann genauso gut in Spielberg sagen, das ist das Heimrennen, oder genauso gut in Belgien sagen, das ist das Heimrennen. Es ist einfach nicht mehr so, dass man in Deutschland Grand Prix zwingend braucht, sozusagen. Und das weiß auch der Domenicali, deswegen tut es sich leicht, dass er sagt, ja, die Tür ist jederzeit offen, wenn er genau weiß, es klopft niemand an.
Ja, da weißt du, sind wir genau wieder beim Thema. Was du auch in der MotoGP angesprochen hast, ich frage mich, also sollte denn Hockenheim oder Nürburgring, werden die sofort ready oder müssen die neue Boxengasse bauen, müssen die neue Tribünen bauen, um Formel 1 kompatibel zu sein? Ich finde es ja toll, wenn man dann sieht, meinetwegen in Kanada, übers ganze Wochenende 332.000 Zuschauer. Die Zahl habe ich jetzt aus dem Nichts gegriffen. Ich weiß nicht, ob so viele waren, aber das wird immer gerne eingeblendet, bevor das Rennen dann losgeht. Aber in welchem Zustand sind die beiden potenziellen deutschen Formel 1 Strecken überhaupt?
Beide investieren momentan, und zwar jetzt nicht, weil sie die Formel 1 auf Teufel komm raus wieder kriegen wollen, sondern weil man mit der Zeit gehen muss und du dem modernen Kunden einfach eine vernünftige Rennstrecke bieten musst mit einigermaßen guten sanitären Anlagen und. Beide Rennstrecken haben ja Partner jetzt gefunden in den letzten Jahren. Beide Rennstrecken arbeiten dran an Updates. Und das ist auch in Ordnung so. Aber für die Formel 1 wären sie theoretisch morgen fertig. Denn beide haben die entsprechenden FIA-Grade für die Formel 1. Also was die Sicherheit angeht, ist es in Ordnung. Beide bräuchten, Stefan Ehlen hat es ja gerade schon erklärt, sicherlich keine Zusatztribünen, denn so viele Leute kommen, sowohl in die Eifel wie auch ins Badische sicherlich nicht. Die vorhandenen Tribünen dürften da auf jeden Fall reichen. Solange wir da keinen neuen deutschen Superstar haben. Und insofern, die haben ja auch während Corona sind beide Rennstrecken eingesprungen, als andere Rennstrecken sich nicht mehr in der Lage gesehen haben, diese notwendigen Corona-Maßnahmen auch noch durchzuführen. Beide sind da nochmal eingesprungen, aber da gab es eben ein finanzielles Entgegenkommen vom Weltverband, von der FIA, um überhaupt ihre Formel 1 Saison über die Bühne zu kriegen während der Pandemie. Jetzt haben wir einfach in Anführungszeichen normale Verhältnisse und die FIA und auch vor allem Dominic Carli und Co. Liberty Media bewegen sich einfach nicht. Unter den aktuellen Umständen, Stefan hat es gerade deutlich gesagt, ist es nicht tragfähig und wäre wirtschaftlich nicht angegangen. Sowohl der Nürburgring hat so viel Tage im Jahr ausverkauft, nicht nur durch Rennstrecken, also nicht nur durch Rennserien und Rennstrecken, sondern vor allem eben auch durch die Industrie. Und das ist am Hockenheimring genauso. Beide Rennstrecken verdienen jetzt sehr gutes Geld. Das ist ein Profit Center. Und wenn die Formel 1 kommt, müssten sie deutlich draufzahlen. Und das wäre auch nicht nur 1 Million, das wäre deutlich mehr. Und da musst du dir dann auch sagen, der Ruf ist offenbar nach wie vor von beiden Rennstrecken sehr gut und hat Zugwirkung auch im Ausland. Die Fans kommen in Scharen fürs 24-Stunden-Rennen am Nürburgring, neue Rekordzahlen. Für viele, viele andere Veranstaltungen. Am Hockenheimring ist jetzt am Wochenende die Nitro Olympics ausverkauft. Das ist das größte Dragster-Event Europas. Heide Rennstrecken haben dann auch noch Motorsport, fremde Veranstaltungen, also Rockkonzerte und dergleichen. Auch dort kommen viele Fans hin. Beide verdienen Geld. Und warum sollen sie das riskieren mit einem Abenteuer Formel 1, bei dem man nur erwartet, dass der Veranstalter tatsächlich Geld reinbuttert und nicht die Rennserie selbst und nicht der Weltverband? Das macht, glaube ich, keinen Sinn.
Darf man akzeptieren, Stefan Ehner, oder kann man sagen, dass es einfach auch eine Wellenbewegung ist dann? Ja, also manchmal, der Österreichring war ja auch ganz lange weg. Und wenn Red Bull da nicht unfassbar viel Kohle reingebuttert hätte, wären sie vielleicht nicht zurückgekommen. Aber ich stelle mir das bei, und Österreich hat jetzt den Vertrag wahnsinnig lang verlängert. Ich glaube, bis 2040, jedenfalls sehr, sehr lange. Aber auch Sandford, eine Strecke, wenn Max Verstappen in 3 Jahren sagt, jetzt mag ich nicht mehr, dann glaube ich, ist einfach zu akzeptieren. Dann kommt eine andere Strecke rein und in 10 Jahren oder in 15 Jahren gibt es den nächsten Niederländer, den zweiten dann, und dann kommt das wieder zurück. Also mich dünkt das eine Wellenbewegung mit manchen Pfeilern, die wir halt immer drin haben. Also Monte Carlo, Monza, die klassischen Strecken, die ja, kann man das irgendwie so argumentieren?
Ja, völlig richtig, die Beobachtung. Ich glaube, Sandford greift dem möglichen Karriereende von Max Verstappen sogar vor. Die sind 2026 zum letzten Mal dabei. Dann hört das also schon auf. Die haben die Zeichen der Zeit meiner Meinung nach richtig erkannt. Und da ist auch so, da fließt das Geld nicht in Strömen. Die nehmen halt den gerade Hype mit, ist auch okay, und sagen dann, okay, sobald es nicht mehr tragfähig wird, lassen wir die Finger davon. Die anderen Rennstrecken, ja, völlig richtig, weil in der Vergangenheit war es zum Beispiel auch so, in den 80er Jahren gab es teilweise 3 Formel-1-Rennen in Nordamerika, beziehungsweise 3 in den USA gleichzeitig in einem Jahr. Das ist das, was wir jetzt wieder haben. Aber zwischendurch gab es in den USA manchmal kein Rennen. Und das zeigt einfach so, diese Wellenbewegung fand ich sehr treffend beschrieben von dir, dass manchmal halt in Regionen gefahren wird aus wirtschaftlichen Gründen, dann zieht man das Rennen wieder ab. Argentinien ist auch so ein Beispiel. Da hat man in den 50er Jahren das Regime dort damals hofiert und hat gesagt, haha, wir kommen mit der Formel 1, machen einen auf Südamerika. Und sobald es mit dem Regime und auch mit Juan Manuel Fangio, dem absoluten Zugpferd in Südamerika, nicht mehr so toll war, dann hat man gesagt, okay, dann ist Argentinien wieder raus. Hat man später wieder aufgegriffen. Ja, also man orientiert sich natürlich auch immer dahin, wo es gerade boomt. Zum Beispiel China, ist kein Zufall, dass das eine Weile gedauert hat, dass es 2005 werden musste, bis dort das erste Rennen stattgefunden hat, sondern man hat natürlich erstmal warten müssen, bis dort sowas war wie eine Motorsportindustrie. Und dass jetzt dort gefahren wird, ist eine Selbstverständlichkeit. Dass in Asien mehr und mehr Strecken dazukommen, ist auch logisch, weil die holen mit ihrer Entwicklung in diesem Bereich halt immer noch auf. Und so kann man sich ungefähr ausmalen, wo, in welche Richtung die Formel 1 sich entwickelt. Dass in Europa immer mehr zusammengestaucht wird und dass zum Beispiel gerade in Nordamerika und Asien, dass dort halt mehr ausgebaut wird. Und es ist eine Wellenbewegung, vielleicht kehrt sich das irgendwann auch mal wieder um, weil man vielleicht auf den Trichter kommt, ähnlich wie bei Sandford. Ist eigentlich doch ganz cool, so eine klassische Traditionsstrecke mal zur Abwechslung. Wird sich zeigen. Aber es ist schon so, dass die Formel 1 öfter mal wieder zu Strecken zurückgekehrt ist oder in Länder zurückgekehrt ist, die sie eigentlich schon mal raus hatte. Stichwort Le Castellet in Frankreich. Da war Manicourt bis 2008, glaube ich. Und dann hat man Jahre später gesagt, nee, lass mal doch wieder Frankreich machen. Kann also alles passieren. Auch Imola war über Jahrzehnte schon mal weg, ist jetzt wieder da.
Ja, das ist im Grunde genau dasselbe Sportmarketing Wellenverhalten, wie ja, lieber Jens, in deinem Herz-, Leib- und Magensport im Tennis ja ganz genauso. Zu Seiten von Steffi Graf und Boris Becker war bei jedes Hinterhof-Tennisturnier in Deutschland, wahrscheinlich sogar in Tübingen Süd, ist live im Fernsehen übertragen worden. Das hat sich dann danach gelegt und hat dann wieder ein normales Niveau erreicht. Das ist halt so.
Ja, ich überlege jetzt gerade fieberhaft, wenn Stefan Eden sagte, 3 Grand Prix in den USA. Long Beach kann ich mir noch erinnern, Anfang der 80er Jahre, dann Watkins Glen. Und wo hat man denn noch? Indianapolis kam, aber das war später dann.
Ja, es war dann noch zwischendurch mal ein Experiment in Dallas, da ist man einmal gefahren.
Ja, okay.
Phoenix Caesar's war Palace. Mal katastrophal, genau. Caesars Palace war Desaster auch, ein Supermarktparkplatz. Das hat man jetzt in Las Vegas besser gemacht.
Ja, die Strecke ist nicht wirklich toll in Las Vegas. Die neue, die alte war sie auch nicht. Also irgendwie haben sie da keinen Glückspfiff. Aber immerhin, die Formel 1 fährt in Las Vegas, ja.
Aber jetzt kommen Zuschauer nach Las Vegas, Stefan. Als wir das die alte Las Vegas auf dem Walmart-Parkplatz hatten, da kamen ja nicht mal Zuschauer hin. Insofern, Geld verdienen tut Liberty Media mit Las Vegas jetzt schon. Und zwar ordentlich.
Und ja, da haben wir wieder die Wellenbewegung. Man war schon mal in Las Vegas und ist jetzt wieder da.
Ja, ich habe mit Las Vegas ist mein Problem, dass man, gut, wenn man die Totale sieht und wenn wir da an diesem Sphere vorbeifahren, wir haben ja darüber gesprochen, dann sieht man, das ist Las Vegas, aber ansonsten ist halt nichts Markantes. Ja, wenn sie in Spa fahren und die Eau Rouge da durchpressen, dann weißt du sofort, das ist Spa und auch in Monza, die erste Schikane gleich, Spielberg, so unspektakulär der Kurs jetzt ist, das weiß man sofort, und Las Vegas ist halt gar nichts. Außer eine Geldmaschine. Außer eine Geldmaschine.
Richtig.
Ja. So, über das Sportliche. Es geht weiter in Sandford, aber noch nicht an diesem Wochenende, sondern erst am nächsten. Und deshalb gönnen wir uns heute ein etwas früheres Ende. Danke, The Voice. Danke, Stefan Ehlen, über das Sportliche und das Heimrennen von Max Verstappen, der ja für sich selbst die Saison schon abgeschrieben hat, was Rennsiege angeht. Plaudern wir dann zu gegebener Zeit nächste Woche. Danke, Stefan. Danke, Stefan. Kurze Pause in der Big Show 723.
Hallo, hier ist Rainer Schüttler, hört Sportradio 360.
Es ist die Big Show 723 und es ist eine lange Zeit, eine viel zu lange Zeit, dass wir mit Björn Jensen gesprochen haben, aber er ist zurück aus China. Ich freue mich sehr, Servus Björn.
Hi, grüß dich, mein Lieber.
China, so, ich glaube, wir haben dafür, dass Deutschland, ich habe 241 Athleten hingeschickt hat und Österreich habe ich gar nicht geschaut, wie viele dabei waren. Aber das hätte mich ja vielleicht auch interessieren sollen. Aber du bist Sprecher des Deutschen Olympischen Sportbundes. Moment, Österreich immerhin 55 Athleten. Du kommst ja gerade zurück aus China. Ich sag mal so, ich habe von diesen World Games nicht so wahnsinnig viel mitbekommen. Aber ich habe die European Games in München noch in sehr guter Erinnerung. Vielleicht global gesehen, welche Relevanz hatten diese World Games?
Ja, das muss man, glaube ich, immer so ein bisschen zweischneidig sehen. Also sie haben eine riesige Relevanz für die nicht-olympischen Sportarten, denn das sind deren Weltspiele. Da kommen sie alle 4 Jahre zusammen. Und insofern ist das für diese Sportarten, die immer ein bisschen im Schatten der olympischen Sportarten stehen, eine riesengroße Relevanz. Oft in der Öffentlichkeit muss man leider sagen, da geht's den meisten nicht viel anders als dir. Die Resonanz ist immer etwas bescheiden, wobei wir in diesem Jahr durchaus, wenn wir die Zeitumstellung mit einberechnen von 6 Stunden, die China voraus ist, können wir durchaus eine zufriedene Bilanz ziehen, wie viel dann am Ende doch Interesse hervorgerufen wurde. Aber das hat natürlich auch mit den sportlichen Leistungen zu tun.
Ja, also wenn du sagst, nicht olympische Sportarten, ich pick nur eines raus, weil ich das nicht verstehe, dass eine Sportart wie Squash nicht olympisch ist. Aber das sind natürlich auch ein paar Dinge dabei, die, ja, wo ich überhaupt keine Ahnung habe. Was ist das eigentlich? Ja, was ist Wushu zum Beispiel? Ja, was ist Muay Thai? Ich habe keine Ahnung. Wie breit ist denn da Deutschland aufgestellt? Also es sind mehr als 200 Athleten hingefahren und Athletinnen. Es hat Erfolge gegeben. Ja, also ich glaube, 2. Medaillenspiegel. Ist Deutschland, so breit aufgestellt, dass wirklich in allen Disziplinen jemand dabei ist? Oder gibt es hier auch noch, zum Beispiel im Lacrosse, gibt es da ein deutsches Nationalteam, mal ganz saublöd gefragt?
Ja, gibt es, hat sich aber leider nicht qualifizieren können. Also ich versuche es mal so ein bisschen zusammenzufassen. Wir sind mit 212 Athletinnen und Athleten letztendlich in China gewesen. Es wurden 34 Sportarten dort angeboten, in 25 war Deutschland vertreten. Das heißt, es gibt schon ein paar, wo wir nicht vertreten sind. Unter anderem das eben von dir genannte Wushu, eine Sportart, eine Kampfsportart, die Chinesen ins Programm gehoben haben. Ein Stellen, wer Böses dabei denkt, die wollten natürlich die Medaillenwertung gewinnen. Und im Wushu sind sie einfach fast unbesiegbar. Da waren noch ein paar andere Sportarten drin, wo die Chinesen durchaus den Heimvorteil und eben auch dann die Medaillen erhofft haben und teilweise eben auch gewonnen haben. Aber ja, man kann sagen, Deutschland ist sehr breit aufgestellt, denn wir haben 2022 bei der bisher letzten Ausgabe in Birmingham in den USA sogar die Medaillenwertung gewonnen gehabt. Insofern ist das jetzt der zweite Platz hinter China ein ähnlich großer Erfolg. Und man muss einfach sagen, die Breite, in der Deutschland den Sport fördert, zeigt sich gerade bei solchen World Games, wo wir doch wirklich in den 25 Disziplinen, in denen wir angetreten sind, auch weitgehend sehr gut konkurrenzfähig waren. Und Jens, um dich zu beruhigen, Squash wird ja 2028 olympisch.
Okay, da bin ich froh. Und ich sehe Sportklettern, also Sportklettern ist ja schon, das heißt, es sind nicht ausschließlich nicht olympische Sportarten gewesen. Oder ist das ein anderes Sportklettern als das, was ich
in Pierre Paris kenne? Nein, es ist schon richtig, und dafür sind diese World Games eben auch ja so extrem interessant, weil dort viele Sportarten, die dort im Programm sind, dann diejenigen sind, die sich zeigen, um auf die olympische Bühne gehoben zu werden. Sportklettern ist eine davon. Es war dort jetzt ein Wettbewerb, der nicht bei Olympia ausgetragen wird. Das gleiche ist im Triathlon zum Beispiel, wo bei den World Games nur ein Duathlon ausgetragen wird, aber zählt eben zur Sparte Triathlon dazu. Wir haben beispielsweise eben Squash, was jetzt ins olympische Programm rückt. Das gleiche gilt für Lacrosse und Flag Football, in diesem Jahr noch in China dabei, und 2028 dann beides auch in Los Angeles im olympischen Programm. Das heißt, die Relevanz dieser World Games speist sich eben auch dadurch, dass man durchaus sagen kann, dass das die Bühne ist, auf der man sich präsentieren kann, um es ins olympische Programm zu schaffen.
Okay, das wäre so meine nächste Frage gewesen. Gibt es denn Kandidaten? Und ich glaube, eine olympische Sportart zu sein, da geht es ja auch um die Kohle, wenn ich es richtig verstanden habe. Geht es ja darum, wie sieht's mit den Förderungen aus, auch in Deutschland? Gibt es denn wirklich Kandidaten, die aus deutscher Sicht lohnenswert wäre, ins olympische Programm zu nehmen? Ja, wenn die Chinesen hier, ich sehe, es hat Drachenbootrennen gegeben, das dünkt mich jetzt nicht zwingend, 2028 in Los Angeles als Kandidat, aber gibt es aus deutscher Sicht auch ein, zwei Disziplinen, wo man sagt, das wäre eigentlich olympiawürdig?
Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass beispielsweise 2032 in Brisbane das Rettungsschwimmen olympisch wird. Das ist eigentlich eine australische Erfindung. Die machen es vorrangig im offenen Meer. Das war jetzt in China nicht im Programm. In China wurde nur in Anführungszeichen im Pool Rettungsschwimmen betrieben. Aber im Rettungsschwimmen sind wir Deutschen einfach eine Macht. Wir haben da wieder unheimlich viele Medaillen abgegriffen. Die herausragende Sportlerin dieser Spiele, Nina Holt, die auch bei Olympia in Paris schon im Schwimmen am Start war und jetzt kürzlich in Singapur bei der Schwimm-WM gestartet ist, die ist dann kurz nach China rübergejettet. 5 Starts, 5 Goldmedaillen.
Kannst du ein ganz kleines bisschen elaborieren? Wie schaut Rettungsschwimmen aus, wenn man es als Wettkampf betreibt?
Ja, das schaut tatsächlich so spannend aus, dass man es unbedingt mal gesehen haben muss. Es gibt da auch verschiedene Disziplinen, aber es ist tatsächlich so, dass du dort beim Rettungsschwimmen beispielsweise eine Puppe, mit Wasser gefüllte Puppe, die eben entsprechend auch schwer ist, vom Beckenboden herauftauchen musst, also tauchst zur Puppe runter, holst sie hoch und schleppst sie ab. Und das Gleiche gibt es auch mit einem sogenannten Gurtretter, den du dir einhakst und da sozusagen hinter dir eine zu rettende Person in Anführungszeichen dann auch abschleppst. Also es sind verschiedene Techniken, die da im Rettungsschwimmen zum Tragen kommen. Auch normale Schwimmdistanzen, die dann in der Staffel, die Staffeln dann sehr interessant macht. Also ich habe es zum ersten Mal auch live gesehen jetzt bei den World Games und muss sagen, das ist schon noch geiler als schwimmen.
Okay, du hast es live gesehen. Wie viele Menschen haben das auch live gesehen? Also mit anderen Worten, ist das vom Publikum, sind da nur die klassischen und Anführungszeichen wie eben Wushu, sind da die chinesischen Sportarten gut angenommen worden? Oder es entwickelt sich ja manchmal so ein Sog, ja? In München bei diesen European Games, das war halt das Schöne, es war alles auf einem Fleck und dann geht man halt, wenn man bei der Leichtathletik war, nochmal schnell rüber zu den BMX-Lern, war das, glaube ich, wie, und ich stelle mir Chengdu, ich war noch nicht dort, das kannst du mir bitte gleich erzählen, ich stelle mir das dann doch wesentlich größer vor. Also mit anderen, wie ist es vom Publikum angenommen worden?
Ja, also was die Übertragung angeht, in China war die Übertragung im Staatsfernsehen gesichert. In Deutschland konnte man es leider nur über den Stream der Internationalen World Games Association sehen. Das heißt, kein Fernsehsender oder auch Streamingdienst hatte hier leider Interesse daran, was wir sehr bedauert haben, denn wir sind der festen Überzeugung, dass es nicht nur die Sportlerinnen und Sportler verdient gehabt hätten, sondern dass es auch viele Leute hätte interessieren können. Aber wir arbeiten darauf hin. Denn 2029 haben wir die World Games in Karlsruhe, kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf. Insofern in 4 Jahren hoffen wir auf eine viel deutliche Verbreitung der Spiele. Aber in China selber, Chengdu ist eine wahnsinnige Stadt, ist eigentlich gar nicht keine Stadt, sondern eher eine riesige Region. Die erstreckt sich über ungefähr die Fläche von Schleswig-Holstein, leben aber dort 22 Millionen. Also das heißt, es ist schon sind Ausmaße, die für europäische Verhältnisse relativ schwer zu ermessen sind und entsprechend waren auch die Distanzen. Das heißt also, wir hatten zwischen dem Athletendorf, wo wir auch gewohnt haben, und einer Sportart, die im Norden der Stadt ausgetragen wurde, 2 bis 2,5 Stunden Fahrzeit eine Strecke. Insofern, das waren Distanzen, die es schwierig gemacht haben, so eine Stimmung zu erzeugen, wie es sie bei Olympischen Spielen geben soll und wie es vor allem eben auch die Athletinnen und Athleten schätzen. Also das war tatsächlich ein bisschen schwierig. Das Publikumsinteresse in den Hallen und vor allem auch draußen hielt sich in Grenzen. Das kommt immer darauf an, natürlich auch, wie erfolgreich Chinesinnen und Chinesen da sind. Bei den Sportarten, beim Wushu war es, oder bei den Kampfsportarten generell war es deutlich besser besucht. Aber beispielsweise für die deutschen Kanu-Polo-Teams, die beide Gold gewonnen haben, die haben geschwärmt von der Atmosphäre in der Halle, also haben vor so einem großen Publikum noch nie gespielt. Und insofern muss man auch das immer in Relationen sehen. Die World Games Sportler sind ja andere Dimensionen an Zuschauern auch gewohnt, als wir es vielleicht auch bei Olympia kennen. Insofern war auch das, glaube ich, für die rundum ein Erfolg.
Die Bedingungen insgesamt, also jetzt kann ich mich natürlich ganz, ganz tief in den Nesseln setzen, aber ich meine, beim Orientierungslauf hat es einen Todesfall gegeben.
Korrekt, ja. Also,
ja, bitte.
Es hat einen Todesfall gegeben. Ein italienischer Orientierungsläufer ist im Nachgang des Rennens verstorben. Es ist allerdings unklar, was jetzt die genaue Ursache dafür war. Fakt ist, bei diesem Orientierungslaufrennen, herrschten ungefähr 38 Grad und eine Luftfeuchtigkeit, die sich so um die 90% bewegte. In meinen Augen irregulär und gesundheitsgefährdend. Wir haben also im Zielbereich gestanden und haben dort reihenweise Athleten kollabieren sehen. Die Chinesen waren da zunächst nicht drauf eingestellt, weil unsere Vermutung ist, dass die sich gar nicht vorstellen konnten, dass das für europäische Athleten einfach ein Klima ist, in dem die das nicht gewohnt sind, Sport zu treiben und es eigentlich auch nicht tun sollten. Haben sich dann aber beim Frauenrennen, das im Nachgang dann ins Ziel kam, sehr, sehr schnell dann drauf eingestellt und hatten dann die entsprechende Versorgung. Es war aber tatsächlich, von den Bedingungen her sehr, sehr, sehr fragwürdig. Dieses Rennen, das war aber auch das Einzige, was ich so als fragwürdig oder schwierig erlebt habe. Ansonsten muss man sagen, die Chinesen haben, wie man das kennt von denen, also perfekte Organisation. Die Busse fuhren auf die Minute pünktlich in den Hallen. Es war alles reibungslos. Insofern natürlich sehr, sehr tragisch, der Tod des Italieners. Aber wir müssen uns da immer ein bisschen vorsichtig sein, weil wir nicht genau wissen, in welcher Form jetzt das Rennen ursächlich war oder er sich auch fahrlässig verhalten hat. Auch da gab es entsprechende Gerüchte. Deswegen möchte ich mich da zurückhalten und einfach nur sagen, dass wir mit natürlich da mit großem Bedauern sinnige Hitze. Das, es kühlte dann aber schon am ersten Wochenende, ja, es hört sich blöd an, wenn man sagt, es kühlte auf 34 Grad ab, aber so war es dann. Und dann war es auch alles soweit okay. Also dann konnten auch die draußen gefragt waren, sich mit entsprechenden Vorkehrungsmaßnahmen wie Kälte, Westen oder eben viel Eis, Eisbrunnen, alles, was man eben machen kann, darauf einstellen.
Ja gut, erinnert uns natürlich ein bisschen an Tokio 2021, wo ich nicht dort war, wo der Marathon dann, ich glaube, nach Sapporo verlegt wurde, oder? Die sind doch den Marathon.
Ja. Wir haben das ja leider auch immer mal wieder. Wir hatten ja auch die Leichtathletik-WM in Doha, wo ja auch diese Thematik aufkam. Und so ehrlich müssen wir sein, wir müssen uns auch in Deutschland darauf einstellen, dass wir in den Hochsommermonaten möglicherweise Startzeiten auch in die frühen Morgenstunden oder an den späten Abend verlegen müssen, weil es einfach ja gesundheitsgefährdend ist, wenn man bei Temperaturen jenseits der 30 Grad in der sengenden Sonne da in irgendeiner Form Hochleistungssport betreiben soll. Da müssen wir uns anpassen. Der DOSB ist da auch dabei, einen Hitzeschutzplan zu entwickeln, der auch schon eben gilt und wo es Vorsichtsmaßnahmen gibt, die getroffen werden sollten. Und das hat man jetzt auch in China natürlich wieder gesehen, ja, dass das wichtig ist.
Dann lass uns noch vorausschauen auf Karlsruhe. Wenn du sagst, die Chinesen haben darauf gedrängt, dass diese oder jene Disziplin da noch reinkommt, die jetzt dem Europäer vielleicht ein bisschen fremd ist. Ich weiß, der DOSB und der Deutsche als solcher und die Deutsche als solche sind da eher zurückhaltender. Aber wie viel Freiheiten hat denn da der Veranstalter Karlsruhe 2029? Also was gibt's da irgendwas, was aus deutscher Sicht spannend wäre, mit reinzunehmen und dann vielleicht auf das Drachenboot fahren zu verzichten?
Das ist tatsächlich, wie bei den Olympischen Spielen auch, gibt es da ein Gremium innerhalb der International World Games Association, dass das entscheidet, welche Sportarten ins Programm kommen. Und es wird auch immer mal an den Disziplinen innerhalb der Sportarten werden Dinge verändert. Das heißt, manche Disziplinen werden dann ausgetauscht und das ist wie bei Olympia im Prinzip auch. Wir haben jetzt noch keine Zeichen aus Karlsruhe beziehungsweise jetzt aus Deutschland bekommen, welche Sportarten möglicherweise da interessant wären. Ich glaube auch, dass uns da Zurückhaltung ganz gut tut. Ich meine, letztendlich geht es ja darum, dass für die Athletinnen und Athleten aus aller Welt ein Programm ist, was ansprechend ist, was fair ist. Und was man aber gemerkt hat, wir hatten eine relativ große Karlsruher Delegation dort vor Ort, der Oberbürgermeister war dort. Dann war auch aus der großen Politik, also unsere neue Staatsministerin für Sport und Ehrenamt, Christiane Schenderlein, war auch vor Ort. Theresa Schopper als Vorsitzende der Sportministerkonferenz. Das heißt, man hat schon gemerkt, das hat eine Wichtigkeit bekommen, was gut ist, denn die Karlsruher haben da durchaus gesehen, mit welchem Aufwand solche World Games eben auch betrieben und organisiert werden müssen. Das ist eben kein Wald- und Wiesensportfest, sondern eine Veranstaltung, an der in diesem Jahr mehr als 5000 Athletinnen und Athleten teilgenommen haben. Und ja, da gibt's noch viel, viel Arbeit, an die wir uns aber gemeinsam mit Karlsruhe sicherlich sehr gerne machen, weil diese World Games 2029 natürlich auch eine Wichtigkeit haben für uns im Deutschen Olympischen Sportbund im Hinblick auf dann hoffentlich eine Ausrichtung der Olympischen und Paralympischen Spiele. Und sind die World Games ein Teil dieser Perlenkette an Sportgroßveranstaltungen, die wir uns, mit denen wir versuchen, eben auch Renommee zu sammeln, und entsprechend hohe Wichtigkeit hat das Thema.
Lass mich schließen on this note. Ich war vor kurzem in Toronto, bin jetzt bei den US Open. Aber in Toronto ist mir das besonders aufgefallen, weil wir Journalisten da durch den gleichen Eingang reingegangen sind wie die Volunteers. Und bei diesem Tennisturnier, es ist ein tausender Tennisturnier, es ist ein großes Tennisturnier, aber natürlich nicht vergleichbar mit so einer großen Veranstaltung, wenn du sagst 5000 Athletinnen und Athleten. Kriegt man da, also ich bin mir sicher, die Chinesen haben sie zusammenbekommen, aber ich kann mir ja vorstellen, du brauchst da 10.000, 15.000 Menschen, die da möglicherweise nur für ein warmes Mittagessen dann den ganzen Tag dabei mithelfen, dass die Veranstaltung funktioniert. Aus eurer Erfahrung, aus deiner Erfahrung, kriegt man sowas in Deutschland einigermaßen einfach auch hin?
Einfach dürfen wir das nie nehmen. Also das ist ganz klar eine Herausforderung. Allerdings, was man ja feststellt bei vielen Sportgroßveranstaltungen auch in Deutschland, dass die Volunteers sehr, sehr rege sind und Lust haben, sich da einzubringen. Man kann ja auch dann auf Leute aus dem internationalen Bereich setzen. Das müssen ja nicht alles Deutsche oder sogar Karlsruher sein. Also das ist da kann man natürlich auch variieren. Wir werden auf keinen Fall diese Manpower aufbringen, aber auch nicht benötigen, die Chinesen da hatten. Also es war wirklich der Hammer. Die haben 36.000 Menschen eingekleidet als Volunteers.
Kostet das? 36.000 Menschen?
36.000 Menschen eingekleidet. Und da waren noch nicht mal, also die dann da sauber gemacht haben im Olympendorf, die waren halt nicht eingekleidet. Die kamen noch drauf. Aber es waren 36.000 Volunteers eingekleidet. Und manche hatten eigentlich nur die Aufgabe, vor der Mensa spalier zu stehen und die Leute winkend und strahlend zu begrüßen. Das wird es in Karlsruhe nicht geben, aber auch nicht geben müssen. Da geht ja jeder anders mit um. Ich bin mir aber sicher, dass wenn wir entsprechend dafür werben und die Leute auch verstehen, was für eine tolle Veranstaltung das ist und was das für Möglichkeiten bietet, eben auch international in Kontakt zu kommen. Ich meine, auch jetzt waren, ich glaube, 114 Nationen waren es jetzt letztendlich, die da dabei waren. Wenn man dafür wirbt und die Leute verstehen, wie toll das ist, dann bin ich mir sicher, dass wir auch da keine Probleme haben werden, entsprechend Volunteers zu finden. Aber wer das jetzt hört und sich berufen fühlt, sollte sich bewerben.
Schreibt uns bitte, Steilpass at Sportradio 360. Ihr bekommt die private Telefonnummer von Björn Jensen. Nein, natürlich nicht, aber macht euch schlau und nehmt teil. Also Sportgroßveranstaltung, da bin ich einfach ein Sacker. Ja, da bin ich immer gerne auch passiv dabei, weil aktiv jetzt leider nicht gereicht. Björn.
Ja, kenne ich das Problem.
Ja, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 723.
Ja, hallo, es ist Marcel Siem. Willkommen zu Sportradio 360.
So, Herrschaften, Sportradio 360, wir gehen jetzt zu einer Sportart in der Big Show 723, die mir als Vater sehr am Herzen liegt, weil meine Tochter seit vielen Jahren Hockey spielt. Ich freue mich aber auch sehr, dass ich nach sehr langer Zeit, und ich habe ihn sogar im Bild, den großen Klaus Bellstedt mal wieder sehe. Grüß dich, Klaus.
Grüß dich, mein Lieber. Schön, dich zu sehen.
Und es geht um Hockey. Und da freue ich mich auch, dass wir erstmals in der Big Show Andreas Berten von der Funke Gruppe haben. Hallo, Andreas.
Hallo, schönen guten Tag. Und Hockey liegt mir genauso am Herzen, denn ich bin als Privatperson selber Hockeyspieler.
Ja, das habe ich schon gehört. Das hat mir Heiko, der das Ganze vermittelt hat, hat das mir auch so berichtet. Ja, Mönchengladbach. Klaus, ich möchte mit dir anfangen. Die Männer haben den Titel geholt, die Europameisterschaft. Die Frauen sind im Finale an den Niederlanden gescheitert, knapper als in der Vorrunde. Zieh bitte, du bist ja auch beruflich mit dem Hockeyverband wie soll ich das sagen? Verbandelt, Klaus, zieh mal ein Resümee, ein globales Resümee vielleicht, bevor wir zum Nitty-Gritty Sportlichen kommen.
Also das Bigger Picture, was du von mir einforderst, fällt absolut positiv aus. Also ich bin auf dem Ticket des DHB dort unterwegs. Meine Kinder können immer mal wieder unterbrechen, entschuldigt bitte. Ich habe sie gerade hier vor der Glotze geparkt. Aber es geht nicht anders. Also das war ein großer Erfolg. Es ist ein unfassbar schnelles Turnier. Jeden Tag mehrere Spiele. Ich finde, Hockey ist ihr wisst es selber beide, eine extrem attraktive Sportart. Wenn man live vor Ort ist, am Fernsehen, finde ich es schwierig, weil es eben so schnell ist. Aber es ist ein absolutes Live-Erlebnis gewesen, diese 8-9 Tage mit überwiegend vollem Stadion Mönchengladbach, so ein bisschen das Home of Hockey. Es waren nicht nur deutsche Fans da. Andreas, du wirst es bestätigen, dass das Finale der Damen war ein Auswärtsspiel und die Oranje Welle schwappte rüber vom nur wenige Kilometer entfernten Niederlanden. Es war eine tolle Atmosphäre, ganz viele junge Leute, Kinder, absolut freundlich, zugewandt gestimmt. Der Sport war, da kommen wir gleich dann zu, überwiegend Hochklassik, muss ich wirklich sagen. Und ja, wir hatten, ich sage jetzt wir, der Deutsche Hockeybund hatte mit Magenta und somit eben auch alle Hockeyfans in Deutschland erstmals wirklich die Bühne bekommen, die der Sport auch verdient hat, wie ich finde. Die Zugriffszahlen waren tatsächlich gigantisch. Ich darf sie nicht weitergeben, aber ihr könnt mir vertrauen, was ich gehört habe, ist wirklich über alle Maßen erfreulich und heißt, wie sehr Hockey zwar immer noch eine Randsportart in Deutschland ist, aber wächst, die Mitgliederzahlen wachsen, immer mehr kleinere Kinder fangen an mit Hockey. Meine Tochter hat beide deutschen Trikots, ist 5 Jahre alt, die pinken natürlich, ist allerdings noch beim Tennis, Jens, das wird dich freuen und mich natürlich auch, aber ich habe sie auch bald soweit, weil es einfach ein cooler Sport ist und die Erfolge der beiden deutschen Mannschaften, auf die wir jetzt sicher kommen werden, die tun ihr Übriges dazu, dass die Sportart hoffentlich weiter wächst und auch ein bisschen, das ist ja übrigens auch so ein bisschen meine Rolle im Deutschen Hockeybund, dass so ein bisschen aus dieser Hockey-Bubble, man sagt ja immer, die Hockey-Familie, da ist was dran, ihr beide wisst es besser als ich. Und das ist auch gut. Und es waren natürlich wieder viele Friends and Family da im Hockeypark, aber wir wollen ja eben auch die Leute begeistern, die ja vorher noch nichts mit Hockey zu tun hatten. Und ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen. Andreas, vielleicht kannst du das auch bestätigen.
Also erstmal darf ich, glaube ich, dem Deutschen Hockeybund gratulieren, einen Mann mit so einer Expertise gewonnen zu haben. Man sieht, du kennst dich aus. Ich kann dem großen Teils absolut zustimmen. Mönchengladbach ist die Herzkammer des europäischen Hockeys, lässt sich so sagen. Es sind 30 Kilometer bis in die Niederlande, bis nach Belgien. Das sind die drei Länder, in denen der Top-Hockeysport geliefert wird, jetzt seit mehreren Jahren, Niederlande, Deutschland noch viel länger als in Belgien. Aber auch das Land ist schwer im Kommen. Da wird wahnsinnig viel investiert in ein Ligensystem. Die bauen jetzt auch noch oder haben gebaut ein neues, eben auch Hockeyzentrum, ein nationales, in dem dann auch nächstes Jahr die Weltmeisterschaft gemeinsam mit Amstelveen ausgetragen wird. Also das ist wirklich so, auf engstem Raum im Grunde genommen wird dort der absolute Topsport in dieser wirklich rasanten und mitreißenden Sportart geliefert. Die Eindrücke, die Klaus so mitgeteilt hat in Gladbach, ist vollkommen richtig. Es war ein bisschen familiär, das kennt man in der Tat aus vielen Hockeyveranstaltungen. Das ist aber auch in den Niederlanden oder in Belgien auch nicht großartig anders. Man ist da tatsächlich im kleinen Kreise, leider Gottes, irgendwie, obwohl diese Sportart eigentlich wirklich viel mehr verdient an Aufmerksamkeit. Deswegen war jetzt auch die Präsenz bei Magenta tatsächlich äußerst wertvoll. Man klagt immer ganz gerne so im Hockeybereich, wenn dann wieder ein Finale ansteht, egal ob Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft, dann sind wir auch immer bei der Kritik dabei, warum wird das denn nicht in ARD und ZDF übertragen? Die Kritik soll auch gerne aufrechterhalten bleiben. Aber das war jetzt definitiv schon wirklich ein Fortschritt, der viel bringen sollte und die Entwicklung vielleicht ein wenig tatsächlich anstoßen kann. Wir sind ein enger Kreis, sage ich mal, wirklich wahnsinnig viele Spieler, die Eltern haben und schon vorher Hockey gespielt haben. Also wirklich, das wird so vererbt, mehr oder weniger. Und es ist nicht ganz einfach, sich zu öffnen, glaube ich. Denn es gibt ein paar Hürden zu Beginn. Also gar nicht mal so sehr, dass es immer noch so ein bisschen als elitärer Sport gilt. Das mag vielleicht sein, weil, glaube ich, wir haben es an den Nationalmannschaften beiden gesehen, der Anteil der Akademiker, die also neben ihrem Topsport halt herausragende studentischen Leistungen liefern, enorm hoch ist. Aber man bleibt so ein bisschen immer bei sich untereinander. Und da ist es schwierig für die Vereine, weil es ist auch nicht ganz günstig. Also man braucht nicht einfach nur ein paar Schuhe wie beim Fußball und den Ball, der fliegt sowieso irgendwo auf dem Platz rum. Man braucht die Stutzen, man braucht die Schienenbeinschoner. Der Schläger sind alles Hightech-Produkte im Kunststoffbereich. Die sind alle schweineteuer mittlerweile. Das ist vielleicht so der größte Punkt, wo die ganzen Vereine angehen können, wo sie halt aber auch noch vielleicht ein bisschen Unterstützung brauchen, um dort die Einstiegshürden niedriger zu gestalten für junge Leute, für Kinder vor allem.
Preaching to the converted, wie viel Kohle wir ausgegeben haben für auch, jetzt fahren wir mal nach Bremen übers Wochenende, deutsche Meisterschaften, 700 Euro, tschüss. Und da waren die Eltern noch nicht mitgerechnet. So, aber Klaus, man braucht natürlich auch immer, finde ich, Personen, mit denen sich die breitere Öffentlichkeit identifizieren kann. Das war beim Hockey, so wie ich es mitbekommen habe in den letzten Jahren, Moritz Fürste über lange Jahre. Jetzt glaube ich, und er war hier vor einem Jahr oder was, eineinhalb Jahre sogar mal in der Sendung, wäre oder ist Mats Krambusch diese Person gewesen. Stimmst du dazu? Wie wichtig war er jetzt sportlich gesehen für den Titel der Deutschen? Und ich, wenn ich es richtig verstanden habe, dann war das auch sein letzter Titel, weil er ja zurücktreten wird.
Ja, Mats ist, glaube ich, eine ganz, ganz große Figur im deutschen Hockeysport und hat auch maßgeblichen Anteil an diesem Titel in Mönchengladbach. Er ist ein bisschen abgedroschen, aber er ist schon der Leader gewesen in dieser Mannschaft, die auch ein paar schwierige Momente hatten. Aber wenn du es dann vor Ort siehst, wie er auch innerhalb der Mannschaft Gehör findet, die Ansprachen zum Teil auch gemacht hat, obwohl sie sich auch abgewechselt haben vor dem Spiel. Aber Mats, auch sein Bruder Tom, die beiden sind schon mitprägende Figuren. Und Mats ist nochmal ein Stückchen vorne weggegangen, würde ich sagen. Unglaublich wichtiger Spieler für André Henning, hat André auch nochmal nach dem Titel gesagt. Der Kleber, sagt er immer zu Mats, weil er eigentlich überall ist, weil er die Mannschaftsteile auch verbindet. Guter Typ auch insgesamt. Wir hatten von denen ein paar, Moritz Fürster hast du genannt, Mats hat jetzt aufgehört, wird noch weiter spielen auf Clubebene und dann fragt man sich natürlich, wer kann in seine Fußstapfen treten, aber es gibt extrem interessante junge Spieler, ich nenne nur mal Thies Prinz, der Berliner von Rot-Weiß Köln, ist ein super Typ, ein extrem talentierter Spieler, Michel Struthoff. Es gibt Hannes Müller, es gibt zig weitere, Moritz Ludwig, super talentierte Spieler, die die Mannschaft auch prägen können. Theo Hinrichs ist Co-Kapitän, der auch nach Holland wechseln wird jetzt. Also es kommen welche nach. Mats hat natürlich die Erfahrung von vielen Turnieren. Ich glaube, der Olympiasieg ist der einzige, der ihm fehlt. Also es wird was wegbrechen, aber seid euch sicher, André Henning kocht. Und er kocht dermaßen exquisit und rührt da Sachen an. Das kann man sich kaum vorstellen. Noch eine kleine Anekdote. Vielleicht, ich bin nach der Damen-Silbermedaile mit einem der Analysten zurück nach Düsseldorf gefahren, von den Danas, der Analyst. Und der sagte, bei Olympia letztes Jahr sei er für beide Mannschaften der Analyst gewesen, aus Akkreditierungsgründen. Und er habe den Ansprachen von André Henning gelauscht und habe sich danach so gefühlt, als würde er jetzt selber auf den Platz gehen können und da die deutsche Mannschaft zum Titel schießen können. André Henning ist ein Ausnahmetrainer, Jannike Schobmann auch, eine ganz andere Trainerin als ganz anderer Ansatz, aber André Henning, da können wir uns wirklich alle gratulieren in Hockey Deutschland, so einen Trainer zu haben. Genau, also Mats tritt ab, es werden neue kommen, jetzt kommt eine kleine Zäsur, aber es gibt ganz, ganz viele, die nachrücken und das ist extrem gut für den deutschen Hockeysport.
So wie du das beschrieben hast, stelle ich mir Darren Cahill vor. Klaus, wenn ich eine halbe Stunde Darren Cahill zuhöre, glaube ich auch, dass ich jetzt rausgehen kann und mit Alcaraz auf Augenhöhe mitspielen kann. Ja, Andreas, man kann ja, glaube ich, nicht von einer Wachablöse sowieso nicht, weil die Deutschen ja bei den Männern sowieso Weltspitze sind, im Penalty-Schießen gewonnen. Warum bei den Frauen gibt's dann doch noch dieses gefühlte kleine Gap in der Vorrunde, was ja dann doch eine deutlichere Niederlage im Finale war, es dann 1-2 gegen die Niederländerinnen. Hängt das an 2-3 Spielern? Hängt das an der Breite, die vielleicht in den Niederlanden ein kleines bisschen größer ist? Woran kann man, eine Silbermedaille ist fantastisch, eine goldene wäre noch besser gewesen. Woran kann man es festmachen, wenn überhaupt?
Also ich glaube, dass man durchaus sagen kann, dass die Nationalmannschaft der Damen wirklich jetzt Gold vom Rest gewonnen hat und nicht bloß Silber. So muss man es leider genau analysieren, denn der Abstand zwischen den Niederlanden und den anderen Nationen im Damenhockey ist wirklich noch gravierend. Der ist nicht nur gefühlt klein, der ist gravierend. Das ist bei den Herren ganz anders. Da hat man die Belgier, die Niederländer, wir haben jetzt die Top 5 Nationen der Weltrangliste gerade bei der EM gesehen. Da ist das Niveau deutlich enger beieinander. Bei den Damen ist es tatsächlich noch so, dass wirklich das Reservoir der Niederländerinnen enorm ist. Im Vergleich dazu, es sind viel mehr Spielerinnen als anderswo verfügbar, die aber auch eben von klein auf dann athletisch und technisch so auf die Schiene gesetzt werden, dass sie wirklich schnell dieses Top-Hockey-Niveau erreicht haben. Und Die Niederländerinnen, die haben gravierenden Vorteil. Die sehen sich an 3 Tagen, wenn ich richtig informiert bin, die Woche mit der kompletten Nationalmannschaft. Jede Woche. Das heißt, sie sind, glaube ich, von montags bis mittwochs mit der Nationalmannschaft unterwegs, fahren dann zurück zu ihren Vereinen, machen donnerstags das Abschlusstraining und am Wochenende wird dann halt in der Hofklasse gespielt. Und am Montag geht es wieder um die Nationalmannschaft. Also die Konzentration auf den Erfolg der Oranje-Teams, der ist schon enorm in den Niederlanden. Und das ist halt ein gravierender Unterschied tatsächlich noch, den man dann so sehen muss. Und die haben dadurch einfach Spielerinnen, die können sich, also ich glaube wirklich, die hätten bei dieser Europameisterschaft 2 Teams stellen können, die beide ins Halbfinale gekommen wären. So deutlich muss man das sagen. Und sie können sich erlauben, Spielerinnen außen vor zu lassen und mal nicht zu dominieren, sobald die mal nicht den kompletten Ansatz verfolgen und wie die Geier mit nach hinten arbeiten in der vordersten Sturmreihe. Die sind alle athletisch topfit, schnell bis zum geht nicht mehr, technisch super ausgebildet. Also ich stelle mir das wahrlich nicht einfach vor, in den Niederlanden Bondscoach zu sein und dort eine Mannschaft mit 16 oder 18 Spielerinnen zu nominieren vor so einem großen Event. Also das ist leider Gottes noch die Realität und die wird sich wahrscheinlich auch nicht so schnell ändern lassen. Wobei man aber sagen muss, es kommt auch bei den Deutschen wieder ein Schwung neuer Spielerinnen rein. Wir haben etliche Turnierneulinge jetzt gehabt, Spielerinnen, die auch halt im Nachwuchsbereich bis zur U21 hoch es kennen, die Niederlande zu besiegen. Und das hat mir die Sophia Schwabe, die ist vom Düsseldorfer HC, hat jetzt auch ihr erstes Turnier gespielt mit 22, was direkt zum Auftakt gegen Frankreich mit 2 Toren und 2 Vorlagen ihren großen Auftritt. Das hatte sie so ein bisschen berichtet. Vielleicht ist das so ein neuer Ansatz bei uns, dass wir auch mit dem Gefühl reinkommen, hey, wir können sie auch besiegen. Vielleicht noch nicht jetzt, aber in einer gewissen Zeit. Ich glaube, die Niederländer hatten bis auf 2 oder 3 Spielerinnen ihren kompletten Olympiakader von Paris da. Dabei. Das war bei den Deutschen schon deutlich weniger. Und deswegen haben die, da wird auch noch genügend nachwachsen bei den Niederländerinnen. Also da kommt jetzt nicht nur Anfängerniveau nach natürlich. Aber vielleicht lässt sich das, und jetzt haben wir ja eine neue Bundestrainerin mit der Janneke Schoopmann, die auch eben das niederländische Hockey genau kennt, ja selber Olympiasiegerin war und Weltmeisterin, die auch vielleicht einen anderen Ansatz finden wird als ihre Vorgänger, was jetzt gar nichts heißen muss, dass sie schlechte Arbeit geleistet hätten, im Gegenteil. Aber die auch nochmal vielleicht jetzt einen anderen Push reinbringt und mit ihren Vorstellungen weit kommen wird.
Ja, vielleicht noch ein Satz, Jens, wenn du erlaubst, dass das auch nochmal die These von Andreas stützt, wie sehr oder wie weit die Niederländer entfernt sind. Obwohl es im Finale war es schon knapp. Also da ging es tatsächlich um ein paar Prozentpunkte und das schreibe ich der Mannschaft auf jeden Fall auch gut der Deutschen. Aber man sieht es, wenn die Spielerinnen ankommen. Mönchengladbach ist ja alles sehr dicht und so und die Holländerinnen strahlen eine ganz andere Selbstsicherheit aus. Also die wissen schon, dass sie das Ding gewinnen. Das muss man klar sagen. Das ist über die Jahre gewachsen und sie haben ein unfassbares Selbstbewusstsein an den Tag gelegt. Ich bin ganz, also es ist kurz vor der Arroganz, würde ich fast sagen, manchmal. Und aber das merkst du natürlich dann auch auf dem Platz und das merken auch Gegnerinnen. Also sie sind da ein bisschen voraus, aber ich bin tatsächlich guter Dinge. Es gibt wie bei den Herren super Talente bei den Danas. Es war ja ein großer Umbruch, Jens, nach Olympia. Also viele sind gegangen, jetzt ist Selin Oros gegangen, hat ihren Abschied international verkündet. Das ist auch nochmal wieder eine große Spielerin für Deutschland gewesen, aber da kommen auch welche nach. Also es gilt, die Holländer zu schlagen und bin sicher, dass das kann der Mannschaft gelingen, auch mit Janneke, die ein autoritärer Coach ist, mit viel Einzelgesprächen, mit immer guten Matchplänen. Wenn ihr gesehen habt, wie die fertig war nach der Niederlage gegen Holland, wo man denken könnte, Mensch, ihr habt doch immerhin Silber geholt. Nee, die lebt sich damit nicht zufrieden. Die hat dieses Holland-Gewinnen-Gen drin und das tut den deutschen Damen gut.
Ist interessant zu sehen, Entschuldigung, wenn ich auch nochmal interessant zu sehen, wie unterschiedlich die beiden Bundestrainer halt ja auch dann sind, ne? Und wie unterschiedlich Mannschaften geführt werden müssen. Also Janneke Schoopmann ist jetzt nicht der eiserne General, der da durchfegt durch so eine Mannschaft, aber sie hat halt schon autoritäres Auftreten, während André Henning halt ja auch schon mittlerweile anerkannt auf Trainersymposien des Deutschen Fußballbundes, wenn Christian Streich da in höchsten Tönen von ihm schwärmt, als eine sehr kommunikative und ja breit gefächerte Verantwortung dort hat in seiner Mannschaft. Leute mit einbindet in Entscheidungen und denen sagt, pass mal auf, wir wollen in die und die Richtung gehen. Was stellt ihr euch darunter vor? Und er dann hinterher mit seiner unfassbaren emotionalen, leidenschaftlichen, eloquenten Art, diese Mannschaft dann nur noch führt. Also das hat man, glaube ich, wirklich im gesamten Trainerwesen, jetzt sportartenübergreifend, habe ich das wirklich äußerst selten gesehen, wo es ansatzweise vergleichbar ist. Also ich hoffe sehr, dass sich Jannike Schobmann genauso wie André Henning als absoluter Volltreffer für die Nationalmannschaft herausstellen wird. Da bin ich aber auch zuversichtlich.
Wenn ihr zuversichtlich seid, dann bin ich das auch. Danke, Andreas Berten. Danke, Klaus Belsche. Klaus, wir sehen uns dann nächste Woche. Ich freue mich sehr. Live an den Person. Nimm deine Kinder ruhig mit New York, du weißt.
Ja, ist eine Reise wert.
Mal schauen. Ja, hello. Wahrscheinlich auch nicht. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 723.
Servus, hier ist der Markus Rogan und ihr hört Sportradio 360.
And now for something completely different.
The remains of the week. Ja, was haben wir ausgelassen in dieser Woche? Schwierig, schwierig. Insofern, als dass ich die letzten Tage unterwegs war, natürlich immer online gewissermaßen, aber mit Blick eher nach Cincinnati, mit Blick eher davor natürlich nach Toronto und in mehreren Airbnbs und erstaunlich, wie selektiert hier der TV, was heißt erstaunlich, ist bei uns das Gleiche, ja, aber nicht jeder hat ESPN. Ich habe preciously wenig Baseball eigentlich gesehen. Über Baseball gäbe es immer was zu sprechen. Ich werde am heutigen Donnerstag beim Zeitpunkt unserer Ausstrahlung werde ich noch nicht ganz, aber fast auf dem Weg ins Yankee Stadium sein, um die Yankees gegen die Red Sox zu sehen und vielleicht Anfang kommender Woche mit Heiko gemeinsam zu den Phillies gehen, weil da Max Kepler bei den Mets ist. Aber das ist nächste Woche. Was ist die vergangene Woche? Was habe ich vorab sollen? Das erste wäre mal, wenn man ESPN schaut, und jetzt bin ich eben in diesem Pressezentrum, dann fällt einem schon auf, FedEx Playoffs, wer stünden ja an? FedEx Cup Playoffs stünden ja an und Scotty Scheffler ist da derjenige, der mal wieder zu schlagen ist. Da hätte man trefflich mit dem Gregor Biernat oder mit Jonas Friedrich sicherlich drüber sprechen können, oder mit Adrian Großer. Aber das habe ich in dieser Woche ein kleines bisschen sausen lassen. Was ich noch mehr sausen habe lassen, das geht bald los, das dauert aber auch länger zum Glück. Und wir haben ja letzte Woche mit dem Körni auch drüber geplaudert. Und das ist der Umstand, dass die Basketball-Europameisterschaft losgeht. Und die Deutschen, das habe ich noch mitbekommen, die Deutschen verloren haben gegen Serbien das letzte Spiel. Das ist ja das Team gewesen, wo auch Körni gesagt hat, okay, die kommen auch mit voller Kapelle. Die kann man sich noch, muss man mit Deutschland auf der Rechnung haben. Und da hätte ich gerne in dieser Woche mit Trey gesprochen. Trey wird er wahrscheinlich auch, also ich gehe davon aus, ich meine es gelesen zu haben, vor Ort sein. Trey macht aber auch mit Lukas Feldhaus, also Trey podcastet er dann doch noch um einiges länger als wir hier in unserem bescheidenen kleinen Familienshow. Aber Trey macht mit Lukas Feldhaus eine Podcast-Serie zur EM, jetzt auch als Vorschau. Und also wer wirklich Tiefe braucht, der höre sich bitte das an. Also da, das geht in eine Tiefe, wo ich schon eine Sauerstoffmaske brauche, um dem Ganzen folgen zu können. Aber nächste Woche versuche ich das irgendwie unterzubringen. Ich glaube nicht, dass ein Basketball-Experte zufällig gerade hier ist bei den US Open, aber schauen wir mal. Ja, und dann ein Thema, über das ich jetzt nicht zwingend sprechen wollte. Das ist ganz, ganz brandaktuell. Ist das Debakel, das Sturm Graz bei Bodo Glimt eingefahren hat. Da ist es schön, dass es noch ein Rückspiel gibt, aber natürlich auch sportlich sinnlos. Aber hilft ja nichts. Wahrscheinlich sind Karten verkauft oder ganz sicher sind Karten verkauft. Dann schaut man sich's halt an. Es bestätigt meine Zweifel am Sportdirektor. Die Berliner Freunde werden sich an Michael Parensen erinnern. Martin Konrad war von Beginn an ein kleines bisschen skeptisch. als Nachfolger von Andreas Schicker, der jetzt in Hoffenheim ist. Schauen wir mal, wie es dort läuft zu Beginn des Jahres. Aber ich habe auch immer noch Zweifel an Jürgen Säumel, der ein ganz integrer Mensch sein soll und netter Mensch sein soll. Und vielleicht ist das auch richtig gewesen, kurzfristig nach jemandem wie Christian Ilzer, apropos Hoffenheim, der dann doch eher auf Disziplin schaut, was es nicht eher, aber auch so ein bisschen rüberkommt wie ein Disziplinfreak, dass jemand kommt wie Säumel, der bei dem es ein kleines bisschen mehr menschelt. Aber Champions League wird diesem Jahr ohne österreichische Beteiligung stattfinden. Die Salzburger letzte Woche gegen Brügge rausgeflogen, Sturm jetzt so gut wie rausgeflogen gegen Bodo Glimt, was nur insofern zu verschmerzen ist, weil wer sich erinnern kann, im letzten Jahr hat Sturm dann als Heimspiel aus der allerbesten Gruppe in diesem neuen Format die Leipziger gezogen, für die ich ja bekanntlich gewisse Sympathien hege, aber das ist einfach wirklich der unattraktivste Gegner von allen gewesen, wenn man sieht, wer da sonst noch in der Verlosung war. Und dann das Auswärtsspiel in Dortmund, okay, das ist dann wurscht, ob man in Bernabeu spielt oder in Dortmund, weil die Heimfans oder die Sturmfans sind dann eh nicht mit am Start, aber ja, in diesem Jahr also Europa League. Jetzt bin ich mir gar nicht sicher, ob das nicht dann auch bedeutet, dass sie sogar in Graz spielen können, was der Stimmung zu Pass kommt. Und deswegen auch, das ist ein Remain of the Week, den ich gerne mit Martin Konrad besprechen würde. Und in der Europa League heißt es ja auch nicht zwingend. Ja, also wenn Leipzig letztes Jahr der attraktivste Gegner war vom Namen her, da kann man in der Europa League sicherlich auch einen attraktiven Gegner abgreifen, der das matchen kann. Das ist liegen geblieben aus meiner Sicht. Irgendwas mag ich übersehen haben, vielleicht auch nicht, aber nächste Woche, es ergibt sich immer was und irgendwas bleibt immer übrig.
Hallo, hier ist Marcel Schäfer vom VfL Wolfsburg und ihr hört Sportradio 360.
So, Herrschaften, Big Show 723. Jetzt sitzt man da bei den US Open und es ist tatsächlich so, am schwierigsten, wenn man bei Tennisturnieren ist, ist Gesprächspartner zum Tennis zu finden. Zumindest in der Woche, bevor das Turnier losgeht. Nächste Woche bin ich sehr zuversichtlich. Paul ist dann da, Kaiser ist da. Ich weiß gar nicht, wer in die DPA schickt, aber da findet man gute Leute. Gerald Kleffmann ist da, Hasenkopf, kein Thema. So, in dieser Woche schwierig. Habe mich für den heutigen Mittwoch mit Jan de Witt verabredet, mit dem er nicht nur elegant über Tennis reden kann, sondern auch über den SV Werder Bremen. Das hat nicht stattfinden können. Warum? Weil an diesem Mittwoch es zu schiffen begonnen hat. Also Struffi hat den ersten Satz gegen Taro Daniel recht deutlich verloren mit 2-6. Im zweiten führte 1-0 und 40-15 für Daniel. Und dann hat es zu Rädern begonnen und dann hat man immer gewartet und immer ein bisschen rausgeschoben. Und natürlich wird man die Quali-Matches jetzt nicht reinlegen, dafür sind es zu viele. Und außerdem gibt es ja am Abend heute, also wird es gegeben haben dann, Zeitpunkt unserer Ausstrahlung, das Big-Doppel-Finale. Ja, also Justin Engel habe ich gestern versucht, nach seiner Niederlage, der war verständlicherweise jetzt nicht zum Plaudern aufgelegt. Und so ist das manchmal. Aber jetzt kommt's. Ich greife tief in die Zauberkiste und hole noch was raus, was ich mir irgendwie wohlweislich aufbehalten habe. Und das ist ein Gespräch, das ich mit Kevin Krawitz und Tim Pütz geführt habe. Vor ein paar Tagen in Toronto haben wir uns verabredet und haben ein bisschen geplaudert und das hören wir uns jetzt mal an. Wie gesagt, nicht ganz aktuell, aber irgendwie schon, weil es nicht um das aktuelle Turnier in Toronto geht. Lass mich mal so anfangen. Diese ganzen Swings, die wir jetzt haben, und wenn ihr jetzt nach Amerika kommt, Kanada, Cincinnati, US Open, ist das was, worauf ihr euch grundsätzlich freut oder ist das was anderes, als wenn der Sandswing losgeht? Asien ist anstrengend. Kevin, wie geht's euch, wenn ihr nach in die USA kommt?
Muss ich lügen, gell?
Ja.
Ja, um es politisch auszudrücken. Nee, ganz ehrlich, man freut sich natürlich mehr auf Europa. Absolut, ja, klar.
weil man da aufgewachsen ist und in Europa kurze Wege nach Hause ist und so weiter. Ich finde immer, es ist echt komisch, weil ich freue mich zum Beispiel, der USA-Swing Indian Wells Miami, freue ich mich. So, hier muss ich fairerweise sagen, es geht so, weil ich glaube, die Bedingungen auch finden wir immer ein bisschen schwierig. Der Ball ist nicht so unser Favorit und die Plätze sind sehr schnell, sehr zügig und so. Und es ist immer ein bisschen schwierig. Wobei es jetzt dieses Jahr, ich meine, wir spielen jetzt hier Toronto, dann Cincinnati und dann fliegen wir nochmal heim vor US Open, weil US Open erst am Freitag losgeht für uns. Deswegen, falls hier Cincinnati weit spielen, haben wir immer noch 10-12 Tage dazwischen. Und deswegen, ja, also ist jetzt nicht Katastrophe hier, keine Frage, ne? Aber klar freuen wir uns lieber in Halle, Wimbledon und in Madrid, Rom zu spielen. Also für uns, glaube ich, weil einfach die Anreise einfach kürzer ist. Wir fühlen uns einfach wohl auf Sand.
Trotzdem wird sich immer diese ganzen 12-Tage-Geschichten, sind die für euch dann nochmal schwieriger zu planen? Oder wenn das Doppel jetzt in US Open erst Freitag erster Woche losgeht, vielleicht sogar einfacher mittlerweile, weil es bei euch ein bisschen kompakter ist.
Ja, was heißt zum Planen? Ne? Gewissermaßen zum Planen ist es nicht so das Problem. Es sind einfach halt lange Events und ja, wie der Kevin schon gesagt hat, ne, wenn du jetzt Madrid-Rom nimmst, das ist für uns dann sehr gut, dass die so im Doppel gekürzt sind und man dann immer wieder Pausen zwischen hat, weil man da trainieren kann, weil man da sicher nach Hause kann und so. Hier ist es halt irgendwie das genaue Gegenteil für uns. Ja, aber so geht's dann den Argentinien und so in Europa auch. Von daher, vom Plan her ist es nicht so schwierig. Es ist dann einfach, es ist eine lange Zeit, die man dann hier rüber geht, wenn man gar hier drüben bleiben würde und nicht heimfliegen würde zwischen Cincinnati und den US Open. Ne, dann ist es ein mega langer Trip. Und klar, das ist ja kein Geheimnis, dass wir zu Hause Familie haben. Und das macht es natürlich für uns schwierig dann.
Auch kein Geheimnis ist, dass das Mixed am Dienstag, am Mittwoch schon stattfindet. Ihr beide habt Mixed gespielt bei den Grand Slam Turnieren, bei den letzten. Und ihr seid auch schon gefragt worden, Kevin. Aber jetzt glaube ich, wie er dazu steht, dass das jetzt ein bisschen ausgelagert ist. Würdest du eine Einladung annehmen? Hast du damit abgeschlossen? Das Gleiche geht natürlich für Tim auch. Wie siehst du das jetzt, dass der Dienstag, Mittwoch dann mit eigentlich nur vorgesetzten Paaren gespielt wird?
Ja, wie gesagt, wir haben die Frage ja schon, glaube ich, ein paar Mal beantwortet. Einerseits verstehen wir es vom Turnier her. Ich glaube, das ist für die Zuschauer ein sehr, sehr cooles Event, die ganzen Top-Jungs zu sehen in der Fanwoche davor schon. Also ist, glaube ich, vom Turnier aus clever gemacht und da kommen auch sehr, sehr viele Zuschauer, würde ich sagen. Und es wird auch beliebt sein, das Event. Für uns, klar, ich meine, nicht umsonst spielen wir hier und da mal Mixed beim Grand Slam mit. Also deswegen würden wir, glaube ich, auch, oder ich würde auch Mixed spielen weiterhin. Also von dem her für uns, egoistisch gesehen, ist natürlich ein bisschen schade, dass es Mixed nicht gibt. Aber ja, wir zeigen natürlich Verständnis vom Event her.
Ich weiß nicht, wie viel du damals verdient hast als French Open Champion, aber ich glaube, es war nicht die Million, die jetzt ausgelobt wurde. Wären da die Reichen nicht ein bisschen reicher gemacht dann auch noch quasi? Die es ohnehin nicht so richtig brauchen.
Ja, klar, aber das ist ein bisschen überspitzt formuliert, ne? Klar, natürlich ist das so, natürlich kann man argumentieren, das sind jetzt nicht unbedingt die Leute, die noch mehr Geld verdienen müssten, aber es ist ja auch kein sozialistisches System hier, das Ganze, was wir hier machen. Von daher habe ich auch schon ein, zwei Mal gesagt, ne, ich glaube nicht, dass wir als Doppelspieler da irgendwie zu kurz kommen. Klar, wäre es schön, wir könnten irgendwie noch mehr Geld verdienen mit dem Mix, so wie es immer stattgefunden hat. Wird sich bestimmt keiner beschweren, aber im Großen und Ganzen, wenn man betrachtet, was wir Doppelspieler und die Mix-Spieler dann da mal inkludiert, was die da zu dem Event beisteuern, sei es jetzt hier oder sei es bei US Open und. Ja, natürlich kann man das nicht auf jeden Euro genau runterbrechen, aber im Großen und Ganzen, glaube ich, müssen wir uns nicht beschweren dann für die Entlohnung, die wir bekommen, auch wenn jetzt das Mix wegfällt.
Eine Sache noch, bei dir ist ein bisschen wie bei Sascha auch, ja, der Grand Slam
Sieg. Ist interessant, wo jetzt?
Pass auf. Der Grand Slam Sieg im Doppel fehlt doch. Mixed hast du.
Ich habe ja mein Mix gewonnen.
Im Mixed hast du gewonnen, aber Kevin ist da auf der sicheren Seite. machst du dir da irgendwie Stress oder machst du überhaupt keinen Stress?
Nee, also tatsächlich gar nicht. Also ich glaube tatsächlich, dass ich es nicht nur so daher sage. Klar, würde ich sehr gerne einen Grand Slam gewinnen und wir tun alles dafür und wir waren jetzt auch schon ein, zwei Mal einigermaßen nah dran, aber wenn ich jetzt morgen hier die Treppe runterfalle und meine Karriere wäre beendet, dann hätte ich wirklich 0,0 das Gefühl, dass dass mir da jetzt dann doch noch ein Grand Slam Titel irgendwie fehlt oder so. Das ist nicht unbedingt so das Gefühl, das ich habe. Und ich glaube, das ist auch so eine ganz gesunde Herangehensweise. Ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt beim Sascha zum Beispiel ein bisschen anders ist. Keine Ahnung. Ja, oder bei manch anderen, die sich da, die da vielleicht auch näher dran sind. Na, bei mir, klar, will ich gerne eins gewinnen, aber im Großen und Ganzen, ich werde auch sehr zufrieden irgendwann auf meine Karriere zurückblicken, falls ich keinen Grand Slam mehr im Doppel gewinne.
Fitzi, du musst aufschlagen gehen. Für Kevin habe ich noch, für Kevin habe ich noch eine allerletzte Frage. Ja. Aber Kevin, ich sag danke, Fitzi. Was bei euch immer auffällt, ist, dass wenn Kohle anruft, dass er überall hin, er kommt einfach überall hin. War letztes Jahr für euch am schwierigsten dann, wo ihr US Open so weit gekommen seid, dass ihr dann nach Shanghai fliegt? Oder, ich meine, ihr müsst da, oder bist du einfach so happy, dass du für Deutschland spielst? Seid ihr beide so happy, dass ihr wirklich nie absaut? Ja, ich finde es großartig, ja, aber ja. Kohle findet es auch großartig.
Ja. Ja, ich glaube, es steht und fällt mit dem Team, glaube ich, weil das Team im Davis Cup so cool ist und es macht so viel Spaß. Klar, haben wir mal eine Millisekunde drüber kurz gesprochen vielleicht und gesagt, oh ja, es ist bitter nach US Open nach Asien zu fliegen, aber wir haben nie ernsthaft Gedanken verschwendet, da irgendwie abzusagen. Also es kam nie in unseren Kopf rein. Von dem her, das ist nach wie vor, so simpel sich anhört, es ist trotzdem was ganz, ganz Besonderes für uns. Es ist eine Ehre für Deutschland zu spielen und wir wollen das Ding ja irgendwann auch mal holen und deswegen versuch mal durch den ganzen Reisestress jetzt wieder nach US Open, wieder nach Japan. Aber trotzdem freuen wir uns irgendwie drauf, weil wir sehen das Team, weiß nicht, dreimal im Jahr, wenn's gut läuft, wenn wir uns wieder qualifizieren fürs Finale. Und ja, wir haben ja ein großes Ziel gemeinsam und jetzt über die letzten, keine Ahnung wie viele Jahre, das Team so zusammen stickt. Und da wollen wir natürlich auch das Maximum irgendwie rausholen und einen Teil dazu beitragen.
Vorsicht. Ja, und jetzt ist dieses angesprochene Mixed-Doppel schon fast vorbei und der Eindruck vom ersten Tag war, da haben sie vieles richtig gemacht, die USTA, weil man kann in dieser Fan-Week, kann man gratis rein und es waren viele Leute da am Dienstag, am Mittwoch dann auch, aber wie gesagt, Mittwoch schwierig, weil es ja geregnet hat, allerdings diese vielen Leute, wenn sie das Mixed anschauen wollten, haben sie noch eine Extrakarte gebraucht und da war dann halt am Dienstag um 14.30 Uhr war das Arthur Ashe Stadium, die Tribünen fast voll. Das kommt während des, unter Anführungszeichen, regulären Turniers jetzt nicht so wahnsinnig oft vor. Sascha Zverev, der hat da seine Pflicht erledigt, hat natürlich überhaupt nichts riskiert mit Belinda Bencic, die haben schnell verloren gegen Daniel Collins und Christian Harrison. Pegula und Draper haben mich überrascht, die sind ja als eins gesetzt reingegangen, aber also Jack Draper hat gut gespielt, also volle Kanne, klar, beim Mixed kann man noch nicht sehen, wie verletzt er war oder auch nicht. Und ansonsten ein bisschen enttäuschend Rybakina und Fritz, weil Fritz ja gesagt hat, er sieht sich mit Rybakina eigentlich als Favoriten und es sind dann erste Runde gleich rausgegangen und zwar 2-4, glaube ich, war es gegen Vavasori und Errani, die Titelverteidiger, und hat man einfach gesehen, die beiden Italiener und innen, die wussten, was sie tun, wie sie sich abstimmen und die anderen beiden sind einfach gute Tennisspieler, die aber irgendwie keine Abstimmung gehabt haben. Also Taylor Fritz ist raus. Ja, und so geht das hier alles seinen Weg. Auslosung kommt am Donnerstag, aber nicht vor dem Zeitpunkt unserer Ausstrahlung. Und jetzt sind wir natürlich wieder genau dort, wo wir auch zu Beginn waren. Apropos Auslosung, macht mit bei unserer Bracket Challenge. Es wird ein kleines Einstiegsschmerzensgeld geben im einstelligen Bereich, damit das Ganze auch ein bisschen Ernsthaftigkeit bekommt. Aber schreibt mir eine Mail, steilpass@sportradio360.de und dann habt ihr Zeit bis Sonntag 16 Uhr. So machen wir es, bis Sonntag 16 Uhr die Tipps abzugeben. Und da wird's dann, ich werde versuchen, immer wenn eine Runde abgeschlossen ist, dann auch ein Update zu geben. Das war's, die Big Show 723. Nächste Woche, wie immer, unter besonderen Umständen, aber das kriegen wir auch irgendwie hin.
Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter,
klicken Sie den Gefällt mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag. Bis dahin sollten Sie die Zeit nutzen und die weiteren Angebote auf sportradio360.de wahrnehmen. Play Ball!
Da ist gar nichts toll!